Couch. Herzlich willkommen zur Folge 225 der Brüllaffen-Couch. Da ich mir nicht ganz sicher war, ob Spritti vielleicht noch eine fremdsprachige Begrüßung spricht, habe ich ein bisschen gezögert. Aber mit mir auf der Couch sitzt der Spritti.
Ja, nein, ich hatte keine Zeit heute.
Okay, und die Apfelkern?
Konnichiwa.
Und ich bin der
Markus. Versucht.
Ja, was haben wir denn für Themen?
Das allerwichtigste Thema heute ist...
Wisst ihr, Spritti terrorisiert uns schon die ganze Zeit damit. Irgendwann hofft er, wir hätten genauso einen extremen Ohrwurm davon wie er. Aber da kannst du ja noch lange versuchen.
Gestern kam das aus dem Nichts bei mir. Und ich bin bis jetzt nicht losgeworden. Obwohl ich sowohl, ich habe es versucht mit meinem großen Bruder zusammen, aber hat nicht geklappt. Gab es Feedback? Nee, Feedback gab es nicht, oder?
Stimmt, die
Folge ist ja gerade erst draußen.
Nur von Connor zu dem schwarzen Gürtel in Quinoa, oder habt ihr da letztes Mal schon drüber gesprochen?
Ja, wir haben das letzte Mal über Feedback von Connor gesprochen.
Gut, dann nicht.
Dann gibt es aber eine schöne neue Werbung, oder?
Ja, und die hat andere Musik als Mario Gomez. Es gibt nämlich nur Katzengeräusche in dieser Werbung. Und ich weiß gar nicht, warum wir jetzt damit sprechen. Das wollte ich eigentlich nur benutzen, um euch einen Ohrwurm zu verpassen in der Pre-Show.
Ach so, Entschuldigung.
Kein Ding. Die Netto-Werbung ist schön. Es gehen Katzen einkaufen und machen Katzengeräusche. Und ich glaube, das Beste daran ist, wenn die Gurken aus dem Regal rutschen, dann springen sie so entsetzt hoch, wie sie es im Internet immer tun. Endlich mal ein Supermarkt, der versteht, was die Kunden wollen. Katzen und Gurken. Ach nein, aber nicht falsch verstehen mit den Gurken. Also Katzen, die auf Gurken starren.
Ich kenne nur die ersten 5 Sekunden der Werbung. Danach konnte man sie überspringen. Kam auf YouTube ganz letzte Zeit immer.
Ich finde das ja eigentlich gut, dass jetzt die Unternehmen viel so versuchen, virale Werbung zu machen, die an sich schon so interessant ist, dass man die auch freiwillig scheren will. Finde ich irgendwie besser als diese, weiß nicht, aus unserer Kindheit, irgendwelche Waschmittelwerbung oder so, die war immer so 0815 schlecht. Jetzt gibt es da mittlerweile schon ganz, ganz nette Werbung, obwohl ich Werbung immer noch nicht toll finde.
Ja. Was gibt's denn für neue Regeln bei Twitter?
Ja, ich wusste gar nicht, ob ich es überhaupt reinnehmen soll, weil früher war ja mal Twitter ganz relevant für uns. Wir waren ja früher sogar 2-5. Aber heutzutage nutzen wir ja...
Du warst, Apfelkern und ich nicht.
Ach ja, ja, also hier der Podcast, der Vorgänger-Podcast, ja genau. Aber ihr wart zumindest auch früher, oder Spritti zumindest war auch relativ aktiv auf Twitter und hat auch immer tolle Sprüche gepostet und sich interessante Dinge ausgedacht. Und jetzt gibt es neue Sachen auf Twitter. Du kannst jetzt deine alten Sprüche retweeten, haben sie heute eingeführt. Man kann sich selbst retweeten. Wird sicherlich zu einer Menge Retweets führen, zu Dingen, die man toll findet oder keine Ahnung, oder weil man sich irgendwie, weil man das alles so toll findet, was man selbst schreibt, ich weiß es nicht.
Ja. Konnte man das vorher noch nicht tun? Ich hatte das Gefühl, ich habe schon öfter gesehen, dass Leute ihren eigenen Kram, den sie gut fanden, repostet haben.
Verlinkt vielleicht oder manuell retweeten, also einen neuen Tweet schicken, aber jetzt kannst du den ursprünglichen Tweet, also ich habe das heute ausprobiert mit einem, der war irgendwie 2000 Tage alt von mir, und dann sehen die dann halt auch in ihrer Timeline, dass ich das retweetet habe und dass der halt so und so alt ist auch.
Ah ja, ja, ich bin mal unsicher. Ich habe mit Connor vor 3-4 Folgen über neue Sachen bei Twitter geredet, wusste aber nicht, ob das nur in der Pre-Show war oder auch in der Sendung. Oh. Das war so komisch formuliert. Wir hatten das auch nicht so kapiert. Aber das ist ja wichtige Voraussetzung bei uns.
Das ist, wenn hier meine Notizen einfach verwuchstet in Podcast, wenn ich nicht da bin.
Ja, genau, ja. Das war von dir.
Ach so, okay.
Haben wir aber, glaube ich, auch dazu gesagt. Wir haben das Thema einfach geklaut.
Ich hatte die Folge gehört, aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr daran erinnern, ob, wie genau ihr darüber gesprochen habt oder ob.
Es ging so ein bisschen um Formatierungssachen, dass zum Beispiel, wenn man ein @spritti reinsetzt in einen Tweet, dass dieses @spritti, dein Nutzername, nicht mehr als extra Buchstaben gewertet wird oder das Dings nicht mehr als Buchstaben zählen, was ich ja eigentlich super gut finde. Nur weil ich halt 3 Leute Menschen, kann ich dann plötzlich nur noch 50 Zeichen benutzen. Ist doch blöd. Und wenn sie bester Twitterer ever global heißen, dann viel Spaß, dann hast du keine Zeichen mehr.
Finde ich eigentlich auch gut. Ist zwar ist halt ein bisschen anders, weil jetzt hat man nicht mehr diese strikte Regel. Und man, ich hoffe natürlich auch, dass die das irgendwie nach oben so ein bisschen begrenzen, weil sonst schreibst du halt @hallo, @wie, @geht, keine Ahnung. Kannst du halt einen Tweet mit, weiß nicht, 50.000 Zeichen schreiben, wenn du jeweils immer ein @ davor schreibst und den Benutzernamen gibt.
Also viel Spaß den Leuten mit simplen Nutzernamen. Ich sag nur @Apfel, @Brokkoli, keine Ahnung, irgendwas. Penis.
@is oder so. Ist. Ja.
Also, oh ja. Die Leute werden halt öfter werden. Ja.
Wisst ihr eigentlich, wer auch bei Twitter ist?
Kein Wer denn? Oh. Oh Gott. Ja.
Was ist das überhaupt, Spritti? Jetzt erklär uns mal. Was ist das überhaupt?
Das ist irgend so ein komisches Lied, was für Mario Gomez mal geschrieben wurde. Und ich habe den Ohrwurm seit gestern. Ja, einfach mal bei YouTube nach Mario Gomez Cha-Cha suchen. Das wird, der spielt jetzt auch bei, ich glaube, Beşiktaş. Wird auch jedes Mal gespielt, wenn er ein Tor macht.
Okay.
Ja, sehr, sehr Ohrwurm-mäßig, sehr komisch, sehr lustig irgendwie.
Und gibt es auch irgendwas für die anderen Spieler?
Na, es gibt noch Lukas Podolski,
Das klingt so nach Toilettengang. Lu.
Oh. Nee. Oh, ich weiß nicht, so das einzige wirklich, was ich gut finde, was Fußball, glaube ich, jemals an Liedern produziert hat oder verwendet hat, ist hier Three Lines oder wie heißt das? Ich weiß nicht, von wem das ist. Das finde ich ganz gut eigentlich, das Lied. Von England hier, Three Lines on the Shirt. Bla bla. Das ist okay.
It's coming home.
It's coming home, genau.
Lasst uns doch über Fußball reden.
Ja, okay.
Ich denke ja immer, Fußball, wen juckt's? Aber ich kenne jemanden, den juckt's untenrum. Und zwar, ihr habt das bestimmt alle schon gehört, der Yogi. Der kratzt sich gerne vor laufender Kamera. Und alle finden das jetzt wichtig. Und das steht vorne auf den Schundzeitungen. Und es wird ein großes Ding draus gemacht. Findet ihr das okay? Oder sollen wir ihn sich kratzen lassen, wo er will, solange er die Mannschaft gut trainiert?
Er hat halt schon eine Hand am Pokal. Das ist übrigens auch nicht das erste Mal. Ich kann mich noch erinnern, beim letzten Mal hat er eine Nase gepopelt.
Ja.
Und das danach gegessen. Davor war er auf die Tribüne verbannt und hat dann geraucht in der VIP-Kabine, wo er dann sich aufgehalten hat. Ja, ja. Und so weltbewegend finde ich das übrigens, also finde ich das nicht. Heute war auch Pressekonferenz, wo auch die Spieler dazu gefragt wurden. Und Lukas Podolski hat dazu gesagt:
Ich denke, 80% von euch und ich krauen sich auch mal an den Eiern und daher ist alles gut.
Ja, hat er ja auch recht eigentlich, oder?
Ja, ich finde es halt sehr dramatisch, was da für eine Story draus gemacht wurde. Sehr albern. Ja.
Spricht der wirklich so?
Ja, ja.
Oh je. Ja. Ich denke mir, also genau, es ist was ganz Normales und wenn es juckt, dann juckt es, alles klar, aber er weiß halt, dass er in diesem Moment wahrscheinlich von, weiß ich wie viele Tausenden bis Millionen Leuten beobachtet wird. Muss es dann wirklich sein? Also ich meine, ja, wenn es juckt, dann juckt es. Aber dann kann er doch mal irgendwie kurz weggehen. Kann er nicht in dem Moment. Gut, dann kann er sich jetzt nicht kratzen. Und vor allem nicht so. Und nicht dran schnüffeln.
Ja, das ist halt, vielleicht sind es auch so Automatismen, ja. Die er nicht abstellen kann. Kann doch sein. Ich finde es völlig egal. Vor allem das Dämliche finde ich diesem Statement von Podolski gegen eine Frage vorweg, wo ein Reporter, ich weiß nicht von wem, ist auch egal, gesagt hat, ja, ob das halt die Mannschaft kümmert, dass jetzt ganze letzte Zeit dieses widerwärtige Video umgeht, also widerwärtig in dem Sinn, dass das gemein war, ihn dabei zu filmen und sowas und dass das jetzt überall in den Medien ist und das finde ich dann so scheinheilig, die schlachten es doch so schön alle aus spielen da selbst mit den Eiern, weil sie so ein Video da bekommen haben, wo sie ihre Titelseiten gestalten kann. Also sie produzieren erstmal das Problem, dass sie es überall publizieren, dann beschweren sie sich drüber und dann schreiben sie wieder über die Reaktion der Mannschaften, der Spieler darüber, wie sehr das vielleicht von irgendwas ablenkt. Das ist halt alles so scheinbar heilig. Diese Sportpresse ist mit die furchtbarste Presse. Also ja. Der Großteil.
Aber ich muss sagen, jetzt zu Jogi Löw Person an sich, das ist eigentlich ganz selten bei mir. Also ich habe den noch nie länger irgendwie als 10 Sekunden reden hören oder so, weil ich mich ja auch nicht so für Fußball interessiere und habe den ab und zu einfach nur beim Spiel gesehen und auf irgendwelchen Titelblättern oder so. Und das ist selten, dass mir so eine Person nur von einer Gestik und Mimik und vom Gesichtsausdruck so unsympathisch ist wie Löw. Also ich irgendwie, allein vom Aussehen mag ich den nicht. Habe ich selten, aber ist bei mir tatsächlich so ein bisschen so. Mhm. Ja, der wirkt irgendwie nicht so, als könnte der mein Kumpel sein oder so. Aber ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist er auch ein ganz netter und ich täusche mich in dem, weil eigentlich müsste ich ja mal zumindest dann mal gucken, wie der so redet oder was er so erzählt und so.
Was auch spannend ist. Ja. Oh, sorry. Wenn man Leute zum ersten Mal sieht, finde ich, hat man bei ganz vielen so diesen Eindruck, wow, ich kenne jemanden, der ähnlich aussieht, sich ähnlich bewegt, ähnlich heißt und assoziiert dann diese neue Person mit jemandem, den man schon kennt. Nee. Und es gibt einige Leute, bei denen hat man nichts, was man damit verbindet, wo man denkt, wow, ich habe noch keinen getroffen, der jetzt irgendwie was spontan Ähnliches hat. Kennt ihr das?
Nee, überhaupt nicht. Gar nicht? Also gerade eben, wo du das beschrieben hast, habe ich gedacht, ist bei mir nie so. Also ich kenne das, dass man, obwohl man es nicht machen sollte, manchmal direkt vom ersten Eindruck schon eine Meinung über jemand hat, beziehungsweise bevor jemand überhaupt den Mund geöffnet hat. Aber dieses, dass mir irgendjemand bekannt vorkommt und dann irgendjemand anderes erinnern,
so ist total. Mir noch
nie so vorgekommen.
Das gab auch mal in meiner Schule, irgendwie aus dem Freundeskreis meiner Eltern, meiner Schwester, was auch immer, dass man sagt, diese Rolle, sei es die sportliche, die schlaue, die gerne kocht, bäckt, reitet, irgendwas. Oder vom Aussehen. Es gibt so Leute, wo ich sage, wow, derjenige sieht aus wie ein Tim, eine Kerstin, irgendwas. Und die heißen natürlich total anders, aber im ersten Moment, weiß ich nicht, haben sie für mich diesen Namen.
Das hat sich eben angehört wie eine Tamponwerbung. Die kocht, bäckt, reitet und schwimmt.
Ja.
Vom Beruf ist sie Schreinermeister.
Aber ich glaube ich auch nicht so. Also es gibt zwar manchmal Leute, die haben vielleicht Ähnlichkeiten oder so, aber ich glaube, ich denke da nicht sofort dran. Weil die Gesichter und so, die sind doch schon doch oft so unterschiedlich. Habe ich selten, dass ja, ich denke, dass dann...
Was? Vielleicht fallen uns andere Sachen erst auf, im Unterschied zu Apfelkern, der halt sowas als erstes kommt. Ich weiß nicht, man nimmt ja Leute auch unterschiedlich wahr. Man achtet auf unterschiedliche Sachen. Je nachdem, auf jeden Fall bei mir ist das so nicht so.
Auch von der Art, sich zu bewegen. Also die Gesichter natürlich, die sind meistens total anders. Und man weiß auch, dass es nicht der Mensch ist, an den man denkt. Aber es gibt halt doch ein paar Parallelen und deshalb verbindet man die.
Also es kann mir schon sein, dass mir irgendwas auffällt, so Bewegungsart oder sonst sowas, aber ich stelle dann für mich keine Verbindung zu irgendjemand her, den ich schon kenne, oder relativ selten, außer es ist halt total auffällig, dass jemand einen fast imitiert.
Und ich finde es auch immer komisch, wenn du dann, oder wenn ich in diesem Moment an jemanden denke, den ich zum Beispiel mag oder nicht mag, oder der den Namen meiner Mutter, Schwester, irgendwas hat, dem nicht anders gegenüberzutreten, als wenn ich nichts von ihm wüsste und ich ihn nicht sehen würde. Weißt du, wenn er dich an jemanden erinnert, den du eh nicht magst, dann bist du nicht besonders spontan freundlich. Obwohl derjenige dir nichts getan hat und du nichts von ihm weißt. Und das ist eigentlich nicht besonders toll. Andererseits gibt es halt auch die Leute, die dir gleich super sympathisch sind, weil sie dich an deine Oma erinnern. Zum Beispiel.
Ja.
Ja. Mario Gomez erinnert mich übrigens auch an sonst keinen.
Mario Gomez.
Ja, aber bei Typen mit Dörr-Automaten muss ich immer gleich an Markus denken.
Ja, genau. Den Trend hat der Apfelkern hier reingebracht. Ist, glaube ich, noch nicht ganz deutschlandweit, hat sich noch nicht ganz durchgesetzt. Aber ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Und ich war bei mir nicht so ein anfänglicher Hype. Ich mache das immer noch mal ab und zu. Aber hat mich zwischenzeitlich mal interessiert, weil gerade bei diesen Früchte-Dörren doch die Ausbeute teilweise sehr gering war. Wollte ich mal so nachmessen, wie viel Strom das denn eigentlich verbraucht. Und ich habe das jetzt mal so bei Äpfeln gemacht, die relativ kurz rein mussten, weil ich die auch relativ dünn geschnitten hatte. Und die haben ungefähr 1 Kilowattstunde verbraucht und ein bisschen mehr. Und das hat mich dann 27 Cent gekostet, was ja okay ist. Und da kam auch einigermaßen anständig was raus, sodass das sich dann gelohnt hatte. Dann habe ich Beef Jerky gemacht, ungefähr 1 Kilo gekauft, wo dann 400 Gramm noch rauskam. Habe ich nicht ganz so lang gemacht, wie es vielleicht manche machen, damit es noch so ein bisschen etwas, ein klein bisschen weicher ist, dann halten die allerdings auch nicht so lange und muss man am besten auch im Kühlschrank halten. Und da habe ich die 9 Stunden oder 9,5 Stunden gedörrt, hat ungefähr 40 Cent gekostet. Und das ist natürlich Beef Jerky, wenn man das im Internet oder im Laden kauft, ist extrem viel, viel teurer, als wenn man sich das selbst macht. Lohnt sich auf jeden Fall. Wobei, wo es ein bisschen weniger wird, ich hatte einmal, was ich auch ganz lecker finde, Melone und Birne gedörrt. Und Birne, also allerdings auch gezuckert, mache ich sonst nicht, aber in dem Fall, die sind normalerweise ja eigentlich Birne und Melone auch schon relativ süß an sich. Aber ich hatte online irgendwo was gesehen, dass das halt so wie so wie so eine Tüte Süßigkeiten sein soll, wenn man die noch ein klein bisschen zuckert. Und dann wollte ich das mal ausprobieren. Und auch, dass die dann ziemlich lange rein müssen, und zwar ungefähr 24 Stunden, weil Melone und Birne haben ja sehr viel Flüssigkeit. Und bis das dann mal so raus ist, das dauert halt eine Zeit. Und das hat bei mir dann irgendwie 2,6 Kilowattstunden verbraucht, was ungefähr 67 Cent bei mir sind. Und da kam allerdings für 2 Birnen und eine kleine Melone, wie heißen die nochmal? Gallions? Gallia? Melon. Gallia. Genau. Eine kleine auch davon. Kamen dann ungefähr 110 Gramm getrocknet raus, was schon relativ wenig ist, fand ich. Dafür, dass man dann die Früchte kaufen musste und dann noch die knapp 70 Cent Strom. Dann kann man schon mal vielleicht auf Amazon gucken, was das kosten würde, wenn man es sich vom Profi holt, was im Zweifel vielleicht sogar besser schmeckt, als wenn ich das mache. Und
niemals. Nichts schmeckt so gut wie selbstgedörrt, Markus. Lerne das fürs Leben.
Ja, und ja, das fand ich auf jeden Fall schon, die Ausbeute war dann ein bisschen enttäuschend dafür, dass man 24 Stunden da so ein Ding brummen hat. Aber sonst bin ich immer noch froh, und Beef Jerky finde ich auch total toll, obwohl ich da immer noch ein bisschen Angst habe, obwohl ich immer schon ein bisschen mehr Salz nehme und so, dass wenn man größere Mengen macht, dass das irgendwann vielleicht mal schlecht werden könnte. Aber normalerweise heißt es ja, dass das, wenn das einmal gut getrocknet ist, dass das auch wirklich lange hält und auch nicht zwangsläufig in den Kühlschrank gelegt werden muss. Aber trotzdem bin ich mir da immer noch ein bisschen unsicher bei Fleisch. Habe ich irgendwie mal ein bisschen Angst.
Verstehe. Und wie marinierst du das? Wie ist dein ultimatives Beef Jerky?
Also da gibt es so unterschiedliche Rezepte. Manche gehen auch einfach mit gekaufter Barbecue-Soße, ist aber nicht so mein absolutes Favorit, absoluter Favorit. Und sonst geht das auch mit Soja, so ein Worcester-Soße oder wie die heißt. Ein bisschen Salz, und dann gibt es noch so Gewürze, die man da drauf tun kann, verschiedene, die man vielleicht einfach auch zu Hause hat. So Barbecue-Gewürze oder auch Gyros-Gewürze, wenn man will. Und dann lässt man das am besten, also mindestens 2 Stunden irgendwie im Kühlschrank, wenn man Zeit hat, am besten auch über Nacht. Und ein bisschen Salz vielleicht dran, damit das noch ein bisschen besser hält nachher. Und wenn man will, kann man nachher noch, was ich auch ganz lecker fand, noch so eine Gewürzmischung nachher drüber tun mit Pfeffer. Und dann sieht das nachher auch ganz ansehnlich aus. Ja.
Und isst du das dann so pur zum Fernsehen?
Wenn du mal ja, das ist dann, keine Ahnung, irgendwie so ein Snack-Ersatz, ne? Also ich hatte das jetzt ja, wie gesagt, nicht ganz so trocken gemacht. Dann ist das noch so ein bisschen, ja, weiß nicht, dann ist das noch so ein bisschen chewy, so ein bisschen, wie nennt man das? Keine Ahnung. Ist halt ganz lecker.
Kau
ich. Sonst, sonst hatte ich das immer so gemacht, dass ich halt für mich das Gefühl hatte, dass ich keine Angst mehr haben brauche, dass das jetzt irgendwie noch schlecht werden kann. Also super trocken, sodass das schon so fast geknackt hat, wenn man da reingebissen hat. Dann ist das allerdings auch deutlich härter und man kaut da auch länger dran. Und ja, ich muss dann nochmal so das richtige Zwischending finden.
Kauich ist übrigens deutsch für zäh.
Ja. Aber gibt es auf jeden Fall ganz viel zu beachten. Das Einfachste ist eigentlich, falls das mal jemand nachmachen möchte und auch zufällig einen Dörrautomat zu Hause hat, dass man sich gutes Fleisch holt. Am besten, am einfachsten, also nicht am besten, sondern am einfachsten ist, sich Rouladenfleisch zu kaufen, weil das ja schon vorgeschnitten ist, und das dann in kleine Stücke zu schneiden. Und ansonsten kann man sich auch ein gutes Rindersteak, muss jetzt nicht das allerhochwertigste sein, aber zumindest ein gutes Stück Rindfleisch holen und das dann in dünne Scheiben schneiden und aufpassen, dass nicht zu viel Fett dran ist, weil das wird schlecht.
Eigentlich hätte ich ja schon ein bisschen Lust, das zu probieren. Hast du eine Idee, wie man es veganisieren kann?
Nein, ich weiß nicht, ob man Tofu dörren kann. Ich glaube aber eher nicht. Vielleicht, bevor du das machst, würde ich vielleicht einmal im Laden irgendwie das Geld in die Hand nehmen und 3-4 Euro ausgeben und ungewürztes oder wenig gewürztes Beef Jerky kaufen und gucken, ob du das überhaupt machst, weil viele mögen das auch überhaupt nicht. Ja.
Ich habe das schon mal gegessen.
Also.
In Namibia, da ist das irgendwie ja so. Heißt, ich glaube, das heißt der Biltong.
Ja, genau, ja, habe ich auch schon mal gehört.
Ja. Ja, nee, das mochte ich ziemlich gerne.
Und die Kinder haben da teilweise auch nur den Vorteil, dass die dafür auch keine Stromkosten ausgeben müssen. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht sonst bin ich auch nicht so der Pfennigfüchser, was das angeht. Mich hat das nur interessiert, wenn ich so 100 Gramm getrocknete Früchte dann nachher rauskriege und ich nicht so ein richtiges Gefühl dafür hatte, wie viel das Ding jetzt tatsächlich verbraucht. Hätte ja auch sein können, dass es halt nachher irgendwie 3 Euro sind pro 100 Gramm. Dann hätte ich das schon so ein bisschen happig gefunden. Hätte ich mir vielleicht auch dann lieber was anderes von geholt, aber bei den Preisen ging das dann halt noch.
Als Mensch mit Zugang zu einem Dörrautomaten bin ich dir extrem dankbar für deine Forschung.
Danke, Mann. Okay, gut. Ja, das war's auch schon.
Worcestershire oder Worcestershire.
Ja, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das schreibt man so komisch.
Worcestershire und Worcestershire Soße.
3, 2, 1,
Worcestershire.
Worcestershire ist die Grafschaft und Worcester ist der Ort. Und beide haben Soßen, die ziemlich ähnlich sind. Also Worcestershire und Worcestershire Soße.
Ja.
Das nur dazu.
Okay.
Tja, die Soße ist halt gut. Die bringt halt Salzigkeit und Säure rein. Weil ich finde, zu jedem guten gewürzten Essen gehört irgendwas Saures, irgendwas Salziges, ein bisschen süß, irgendwas Scharfes und eine Fettkomponente. Das kann sich immer anders verteilen, ob es halt am Ende süßer oder salziger sein sollte oder mehr sauer. Aber prinzipiell muss immer das rein. Man macht ja nicht umsonst immer in Kuchen eine Prise Salz und in herzhafte Dinge wie Salatdressing trotzdem noch eine Prise Zucker.
Ja.
Ganz oft töpfrig, aber so viel dazu. Würde ich auch bei meinem Dörrfleisch mit ins Dressing dann tun. Oder in die Marinade. Ja. Falls jetzt euer Drang etwas zu dörren erwacht ist, dann können wir gleich weiter über das Erwachen sprechen. Ich habe nämlich einen Film gesehen.
Oh oh. Worum geht's da? Wie heißt der?
Also es ist wieder ein hochaktueller Film. Er heißt Awakenings und ist ein Film aus dem Jahre 1990, spielt aber in den 60er Jahren. Also wieder hochaktuell hier. Und der wurde mir indirekt empfohlen. Ich weiß gar nicht warum, aber das ist auch egal. Es ist ein Film mit Robin Williams. In dem Film spielt er den Arzt Dr. Malcolm Sawyer, der eigentlich gern ein Wissenschaftler wäre, aber so erfolglos an irgendwelchen Würmern geforscht hat, dass er jetzt mal Geld verdienen muss. Und so landet er in einer neurologischen Anstalt mit Patienten, die wenig Hoffnung gesetzt wird. Ganz viele von den Patienten sind im Rollstuhl, sehr antriebslos und werden dort eigentlich nur am Leben erhalten. Im Gegensatz zu allen anderen Ärzten, die ihn schon so ein bisschen belächeln, hat er diesen Forschungsdrang und guckt so, was können die Patienten, was können sie nicht und stellt fest, sie können reflexartig darauf reagieren, dass ein Ball auf sie zukommt und ihn fangen. Und dann schaut er sich die Akten an und stellt fest, oh, es gibt eine Gemeinsamkeit. Und so fängt er an, herauszufinden, sie hatten alle Enzephalitis, eine Entzündung des Gehirns letztendlich, und gibt ihnen dann ein neues Medikament. Und plötzlich, der erste Patient, bei dem er das versucht hat, wird er wach. Er ist einfach wach, von nicht ansprechbar, im Rollstuhl, keine Bewegung zu, er läuft umher, er redet. Und das ist etwas total Aufregendes. Sie fangen dann an, allen anderen Patienten auch dieses Wunder, scheinbar Wundermedikament zu geben. Und es kommt zu einem großen Erwachen. Diese ganzen Menschen, die wirklich Jahre bis Jahrzehnte lang im Rollstuhl gesessen haben, nur gepflegt wurden, hatten plötzlich ein Leben, fingen an auszugehen, sich zu wundern, warum sie kein kleiner Junge mehr, sondern ein 50-jähriger Mann sind. Das ist ein total bewegender Film. Es ist unglaublich traurig und aber auch beeindruckend zu sehen, wie diese Menschen sich jetzt über jede Kleinigkeit freuen, über jede Bewegung, die sie machen, über jeden Atemzug, die Vögel zu sehen, spazieren zu gehen, einfach Berührung zu spüren und wiederzugeben, dass sie das Leben einfach so mit offenen Augen sehen. Das ist unglaublich schön. Und man verfolgt dann diesen Arzt und die Patientenkohorte, wie sie sich auch verändern unter dem Medikament. Und man sieht halt, dass es vielleicht nicht alles langfristig so gut klappt. Das will ich jetzt noch nicht weiter spoilern. Aber der Film hat mir sehr gut gefallen. Ich habe jetzt festgestellt, warum alle traurig waren, als Robin Williams sich umgebracht hat, weil, oh mein Gott, er ist ja ein großartiger Schauspieler. Die Erkenntnis ist wahrscheinlich nicht neu für euch. Nee. Finde ich ein bisschen schon.
Nee.
Tja, ich muss mir mehr Filme mit ihm anschauen. Aber es sind auch die Patienten, die von diesen starren, leblosen, ja, Organismen plötzlich zu Persönlichkeiten werden, die dann erwachen und sagen, wo sind meine Freunde? Oh mein Gott, ich möchte ein Steak. Oder Leute, die sagen, oh, ich muss sofort meine Haare färben. Sie können doch nicht grau sein. Es ist so spannend zu sehen, wie verschieden sie sind. Ich glaube, die wichtige Botschaft des Filmes ist, wir nehmen einfach das Leben so hin, als wäre es gegeben und leben vor uns hin und denken nicht darüber nach, was wir alles haben und was wir tun können, wie schön das eigentlich ist. Ja, es hinterlässt so ein bisschen gemischtes Gefühl, sehr positiv und man nimmt mit, man möchte jetzt was erleben und mit offeneren Augen durch die Welt gehen, aber es ist doch auch eine traurige Komponente dabei. Ja. Außerdem gefällt mir auch die Atmosphäre sehr. Dieses trostlose Krankenhaus in den 60er Jahren. Die Autos, die Kleidung. Ja, super. Mhm. Was interessant ist, dieser Film beruht auf einem Buch von Oliver Sacks, dem kürzlich verstorbenen Neurologen. Und es geht um eine tatsächliche Erkrankung. Enzephalitis lethargica. Letztendlich bei einer Entzündung des Gehirns werden Teile mit zerstört, die für die Wachheit wichtig sind, die Dopamin produzierenden Neuronen. Und dieses Dopamin gibt er ihnen halt als Medikament und sie werden wach. Und es gab tatsächlich in den 60er Jahren dieses große Erwachen auf einer Station. Ja, unglaublich spannend.
Interessant.
Und ich finde es halt so verrückt, dass es nach einer wahren Gegebenheit ist. Und das ist auch wirklich toll gespielt von den Patienten.
Und ich habe den noch nicht gesehen, also okay. Vielleicht nochmal angucken, obwohl bei solchen, weiß nicht, Themen, weil ich manchmal so, ich weiß jetzt nicht, du hast den ja gesehen, aber das, vielleicht hätte ich da schon, vielleicht wird mir dann zu traurig, dass ich dann keine Lust mehr habe, dass ich dann denke, nach dem Film bin ich irgendwie schlecht drauf oder so. Dass ich dann mir den deswegen schon nicht angucke.
Nee, man geht da nicht negativ raus, finde ich. Okay. Es ist halt traurig zu sehen, dass diese Leute ganz viel von ihrem Leben einfach verpasst haben, weil sie nicht da waren, obwohl sie da waren. Aber sie haben in dem Moment trotzdem so viel Freude, dass es regelrecht mitreißend ist. Was ich auch total verrückt finde, dieses Medikament, was sie bekommen, L-Dopa, das bekommen Parkinson-Patienten ja immer noch. Was heißt noch? Es ist kein Ende abzusehen. Und es ist genau dieser Umschwung, den man bei ihnen dann sieht, zwischen dieser steifen Bewegungsarmut zu, wie ein Schalter, der umgelegt ist durch das Medikament. Sie bewegen sich fast normal oder bei Überdosierung dann ganz ausschweifende Bewegungen. Das ist total spannend zu sehen. Vielleicht auch, wenn man jemanden kennt, der das hat. Parkinson. Ja. Also ich würde sagen 9,5 von 10 Bananen, weil es spielt in den 60ern und da fährt ein Auto rum, was neuer ist. Ich habe keine Autoahnung, aber das habe sogar ich gesehen.
Voll der Mega-Fehler, ja.
Ja. Nee, echt jetzt, das geht gar nicht.
Ein Smart.
Jo. Nee.
Tesla.
Den Film aus dem Jahre 1990 fällt Tesla rum. Jo, genau. Smart, also ich bitte dich, Spritti.
Es gibt ja auch, gibt es nicht irgendwie so YouTuber oder früher auch irgendwie im Fernsehen oder so Leute, die immer Fehler in Serien und Filmen aufdecken? Habe ich auch nie so richtig verfolgt. Könnte mich aber interessieren vielleicht.
Ja, so wie die Armbanduhr in Ben Hur beim Wagenrennen.
Ja? Oder die Flugzeuge bei Ben Hur.
Okay.
Naja. Das sind aber so Sachen, die fallen mir nur auf, also ich glaube, eins oder zweimal ist mir irgendwas aufgefallen, wo ich gedacht habe, da stimmt irgendwas nicht oder da war so ein Kontinuitätsfehler, so wie, keine Ahnung, jemand spricht mit jemand, steht in der Zimmertür und dann der steht in der Zimmertür, die Tür ist offen. Dann Schnitt zum Bett, wo jemand liegt und was sagt, dann wieder Schnitt zurück zu dem in der Zimmertür und dann ist die Zimmertür nicht mehr ganz offen, sondern halb zu. Also ja. Macht sie erst wieder auf.
Ja.
So Sachen, aber
oder ist auf einmal dunkler draußen oder ja, so, ne?
In der Regel fällt mir das nur auf, wenn irgendjemand was dazu sagt. Also wenn ich das vorher gelesen habe und weiß, dass das kommt oder so.
Ja. Mikrofon oben drin ist, soll auch wohl ab und zu mal vorkommen.
Oh, okay. Dafür liebe ich auch IMDb. Man sieht halt dann einfach schon mal vorher, was es da so Spannendes an Fehlern zu beobachten gibt.
Ja. Ja, wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass Apfelkern manchmal Leuten Attribute zuordnet oder wie sie sich bewegen, dass sie das an einen erinnert. Aber was ist denn, wenn dir jemand entgegenkommen würde, der nahezu identisch aussieht wie du? Würdest du dann auch denken?
Würde ich sofort an Orphan Black denken und denken, oh mein Gott,
oh mein
meine
Gott.
Eltern sind nicht meine Eltern.
Bitte spring vom Zug, ich will dein Leben haben. Boah.
Hey du, das ist ja aus wie ich. Kannst du mal kurz beim Zug hüpfen?
Nein. Also angeblich soll es ja laut einer Sage oder keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat, 6 Leute auf der Welt geben, die genauso aussehen wie du. Ich bezweifle das, aber es scheint Menschen zu geben, die tatsächlich so eine Art Doppelgänger haben oder teilweise sogar mehrere. Und eine Frau hat sich da auf der Suche gemacht und hat, glaube ich, mittlerweile schon 3 ihrer Doppelgänger gefunden. Und hat dann ein Projekt ins Leben gerufen, was sich Twin Strangers nennt. Und hat da gleich auch eine Plattform rausgebildet. Und da kann man sich also anmelden, sein Foto hochladen und seine, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen angeben, ob man welche Form seine Nase hat, welche Form das Kinn hat und so weiter, damit man das noch so ein bisschen besser eingrenzen kann. Und dann macht sich diese Seite zur Aufgabe, dass man dann halt auch seinen Twin Stranger bzw. Doppelgänger findet. Und da gibt es halt Videos, teilweise auch auf YouTube, aber auch auf dieser Seite selbst verlinkt, wie man dann sieht, dass Leute aufeinandertreffen, die teilweise in einer ganz anderen Ecke der Welt leben. Also zum Beispiel sie jetzt selbst ist, glaube ich, ich weiß nicht, Amerikanerin oder so. Und sie fliegt dann nach Italien und findet da eine, die fast exakt so aussieht wie sie. Und das fand ich irgendwie interessant. Das sollte das tatsächlich so sein, dass es irgendwie jeder zumindest irgendwie einen Doppelgänger hat? Würde mich mal interessieren, was das auch für ein mega stranges Erlebnis sein muss, wenn man dem dann gegenübersteht.
Das ist bestimmt super befremdlich.
Ja. Und das Lustige daran, also wen das interessiert, da auf der Seite sind so ein paar Videos eingebunden. Da besuchen die dann teilweise oder besuchen die dann die Mutter oder den Vater. Und es ist lustig zu sehen, wie dann die Mutter reagiert. Nee, das gibt's doch nicht, du bist doch mein Kind, oder? Hä, wie geht das denn? Bist du adoptiert und so? Ne? Also die gucken da teilweise schon ganz schön blöd. Und die machen natürlich auch gegen Ende, machen sie, um das noch so ein bisschen auf die Spitze zu treiben, ziehen sie sich gleiche Klamotten an und schminken sich gleich. Das hat natürlich noch krasser aussieht, als wenn er die jetzt nur gesehen hätte, als sie sich das erste Mal sehen. So kleine Unterschiede sieht man immer, auch so von der Art her, aber ist schon extrem, wie ähnlich sich manche sehen können.
Ist auch, finde ich, gut, um Mord zu begehen, ne?
Ja.
Also stimmt. Ich meine, du begehst den Mord und setzt deinen Doppelgänger einen sehr öffentlichen Ort, wo er möglichst viel gefilmt wird und sonst was.
Ja.
Dann hast du perfekte Alibi.
Der perfekte Mord. Spritti ist dran.
Zumindest gibt es dann Zweifel an der Tat, wenn zwar deine DNA oder sonst was da gefunden wird, aber du gleichzeitig ein Alibi hast, dass du woanders warst. Und im Zweifel für den Angeklagten.
Ich habe mir jetzt die Seite mal so ein bisschen angeguckt, was aber auch lustig ist. Du hast 2 völlig verschiedene Menschen. Meinetwegen der eine lebt in Südafrika und der andere in den USA. Die sehen ja auch alle vom Gewicht ungefähr gleich aus. Wer sagt denn nicht, dass der eine normalgewichtig ist und der andere schwer adipös? Scheint ja nicht so zu sein bei denen.
Ja, vielleicht findet man sich dann auch nicht als Doppelgänger, weil man dann vielleicht eine andere Gesichtsform hat oder so.
Dann findest du halt nur 3 von 6, egal wie sehr du suchst, weil die anderen 3 so
die anderen
anders
sind
vom Gewicht.
Ja.
Tja.
Ja. Auf jeden Fall kann man sich da eintragen, allerdings ist ja auch ein Geschäftsmodell irgendwie, das kostet irgendwie $5 pro irgendwas, damit man da weiterhin geführt wird und die weiterhin nach seinem Doppelgänger suchen. Ich habe mich da jetzt nicht eingetragen, so sehr interessiert mich das nicht. Und ja, aber wer das gerne möchte, da gibt es diese Seite twinstrangers.net. Ja, wir hatten ja gerade einen Film. Und es gibt ja auch Serien, die man schauen kann. Und
das war die lahmste Überleitung ever.
Ja,
wir hatten eben einen Film und man kann ja auch Serien gucken.
Ist mir auch, während ich das gesagt habe, auch aufgefallen. Scheiße. Naja, wie geht's denn eine bessere? Haben wir noch einen Twin?
Der müssen wir jetzt leben.
Gibt es eine Serie, wo Zwillinge vorkommen? Nein, okay, dann müssen wir mit der leben.
Okay. Liv und Maddie. Wie heißt? Ich glaube, die Serie heißt auch Liv und Maddie.
Mit den Olsen-Geschwistern, oder?
Also.
Mary und Kate Olsen?
Ja, es gibt ja auch Serien, wo Doppelgänger vorkommen. Face Off oder was?
Nein,
ja,
da war wieder ein anderes. Ja, hier Vampire Diaries, da gibt es auch so Doppelgänger.
Ja.
Hab da nicht geguckt.
Auf jeden Fall hat Netflix...
ja gut, aber die ist ja jetzt ausgestiegen, oder? Elena Gilbert.
Ja. Aber ihre Doppelgänger machen ja weiter, oder?
Nee, die Schauspielerin ist ausgestiegen. Aber es gibt ja noch andere. Es gab ja auch von dem einen Salvatore-Bruder. Der hat ja auch noch einen Doppelgänger da gehabt.
Ja, siehste. Mensch, hast du alles gut
gesprochen. Das wäre mir ja fast. Ich weiß gar nicht, worüber ihr redet. Naja.
Du musst mir Serie gucken, deren Zielgruppe irgendwie Mädchen im Alter von 14 bis 17.
So glitzernde Vampire und so?
Die glitzern gar nicht.
Ach so. Okay. Ja, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ist es ja tatsächlich möglich, auch so Nutzerstatistiken zum Fernsehkonsum zu erstellen. Alles, was vorher da war, war ja irgendwie schlecht oder überhaupt nicht repräsentativ für alle. Jetzt wie zum Beispiel die GEMA oder wer auch immer, oder wie heißen die Rundfunkbeitraggebühren, weiß ich nicht, wie die ihre Nutzerzahlen da ermitteln, ist ja auch irgendwie ganz merkwürdig mit irgendwelchen Boxen, die nur. Na,
das ist die GfK, die Gesellschaft für Konsumer irgendwas.
Ja, also genau.
Das die mit den Boxen.
Genau, ich weiß nicht, ob das dann sich hochrechnet tatsächlich auch auf die Bevölkerung, aber das ist ja irgendwie, dass einer in so und so vielen, ganz wenigen, dann so eine Box da zu Hause stehen hat und die messen dann, wer wann guckt und das wird dann auf die Quote hochgerechnet. Aber Netflix, da ja alles über Server geht und sich der Computer oder der Fernseher mit dem Server dann verbindet, hat tatsächlich eine gute Statistik darüber, wer was wie viel schaut und in welcher Zeit. Und die haben jetzt zum ersten Mal so eine Statistik rausgebracht oder zumindest Hinweise darauf gebracht, welche Serien am schnellsten durchgeschaut werden. Fand ich eigentlich ganz interessant. Und am schnellsten vom Genre her ist Horror und Thriller und Science Fiction. Konnte ich nachvollziehen. Die Beispiele dabei sind Breaking Bad, Sons of Anarchy, The Fall, The Walking Dead, American Horror Story und Orphan Black. Und für mich kann ich das bei Breaking Bad und Orphan Black bestätigen. War bei mir auch so, dass ich die sehr schnell gesehen habe. Sons of Anarchy wollte ich schon immer mal gucken, weil Spritty das irgendwann mal oder sogar Connor empfohlen hat, weiß ich nicht. Aber ich bin irgendwie, habe ich dann nicht so den Draht zu gefunden. Ja, und Walking Dead habe ich auch noch nicht weitergeguckt. Aber auf jeden Fall auch potenzielle Binge-Watch-Dinger.
Oh, Orphan Black ist so spannend und ich gucke das mit jemandem zusammen, der nie guckt.
Oh.
Das ist schrecklich.
Und dann gibt es noch das war jetzt die Kategorie The Very Fast Binger. Und jetzt kommt die Kategorie The Fairly Quick Binger. Da sind die Beispiele, also das Genre ist Dramatic Comedies, Crime Dramas und Superhero Shows. Darunter als Beispiele Fargo, The Blacklist, Orange is the New Black, Nurse Jackie und Marvel's Jessica Jones. Von denen habe ich Fargo, Blacklist, Orange is the New Black gesehen. Und ich habe davon Orange is the New Black habe ich sehr schnell geguckt. Die anderen beiden eher langsam.
Boah, Jessica Jones habe ich so schnell gesehen. Das war selbst für mich.
Ach, Jessica Jones habe ich auch gesehen.
Serien-Junkie. Erstaunlich. Ja, du kannst dich gar nicht erinnern, weil es so schnell ging.
Ja. Orange is the New Black. Orange is the New Black. Kommt jetzt auch die Tage, die neue Staffel.
Ja.
Oh, ja.
Haben sie bei Netflix schon, gibt es irgendwie, wenn man da auf Computer reingeht, ja, hier kommt nächste Tage, schau dir doch nochmal die ganze Staffel an.
Ja. Nobody's got time for that.
Und dann kommt die Kategorie The Slightly More Relaxed Binger. Und da sind die Genre Political Dramas, Irrelevant Comedies und Historical Dramas. Und darunter zählt Unbreakable Kimmy Schmidt, Arrested Development, House of Cards, Homeland, The West Wing und Mad Men. Und da habe ich tatsächlich keine von so richtig schnell hintereinander geguckt. Also für mich stimmt das häufiger, obwohl ich eher dazu neige, wenn sie dann verfügbar sind, die Serien auch viele Folgen hintereinander zu gucken. Hm. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch so rauskommt bei diesen Statistiken und was so die Highscore ist. Was Leute so, wie viel so manche schaffen, im Jahr zu schauen.
Ist so ein bisschen auch die Verfügbarkeit, oder? Wenn da, ich meine, wenn du, wie wir beide jetzt aktuell sehen, verfolgst,
ja.
Dann also laufende, dann werden die dir ja teilweise nur wöchentlich neu angeboten.
Ja, genau.
Kannst du dir ja gar nicht bingen, halt im Unterschied zu Netflix-Serien, die halt dann auf einem Stoß rauskommen, wie Orange is the New Black, Jessica Jones und so weiter. Bist leichter dazu verleitet, weil die dann halt alle am Stück da sind.
Mhm. Ja, so ganz schlimm ist das manchmal, wenn du halt noch nicht von einer Serie wusstest oder du hörst halt in der Brille auf dem Couch, die Serie ist gut und dann gibst du aber 6 Staffeln von oder so, ne? Und dann findest du halt richtig toll und oh Gott, das ist so schlimm. Ja, dann guck mal halt mal schnell weg.
Aber Spritti kann man einfach vertrauen, was Serien angeht.
Ja.
Das ist ja das Schlimme. Und wenn er sagte, du wirst süchtig, dann wirst du süchtig.
Ja. Ja, wie war das? Hatten wir eigentlich schon über American Horror Story gesprochen? Ich hatte mir jetzt nochmal so kurz angelesen, aber ich war mir nie sicher, ob ich das auch gucken soll. Lohnt sich das?
Wir reden auch immer über das tägliche Leben in Amerika.
Okay.
Die Lady Gaga-Staffel soll wohl ziemlich toll sein.
Okay. Vielleicht muss ich dann nochmal
reinschauen. Und ich habe von dem ursprünglichen. Also ganz am Anfang habe ich, glaube ich, die ersten paar Folgen geguckt und habe ich gedacht, das ist nichts für mich. Also nicht das Schlechte, aber es war nichts für mich. Und dann haben sie eine Anthology-Serie draus gemacht, aber da bin ich nicht wieder eingestiegen.
Ja.
Vielleicht irgendwann mal.
Jo. Aber du hattest noch True Detective erwähnt, Apfelkern.
Ja, und zwar ist das auch eine amerikanische Horrorgeschichte, so ein bisschen. Es geht um zwei Polizisten, die in den 90er Jahren einen Mordfall lösen sollen. Und zwar ist es ein ziemlich brutaler Mordfall, der so ein bisschen so eine mysteriöse Komponente dabei hat. Sie schaffen es aber in 1995 nicht. Und ja, es vergeht die Zeit. In 2012 werden sie nochmal dazu befragt, aber auch generell zu ihrem Lebenswandel. Denn obwohl die beiden quasi Vertreter des Rechtes sind, heißt das noch lange nicht, dass die beiden eine weiße Weste haben. Marty und Rust, und Marty wird gespielt von Matthew McConaughey.
Alright, alright, alright.
Ja, genau. So spricht er. ja, die haben keine weiße Weste. Die vertuschen gerne mal ihre brutalen Aktionen, mit denen sie ans Ziel kommen. Sie sind nicht nett zu ihren Familien. Das sind eigentlich total ekelhafte Typen, aber anscheinend werden sie trotzdem als Helden gefeiert. Und die Serie wechselt am Anfang immer zwischen Rückblicken in das Jahr 1995 des Mordes, erzählt von Rust und Marty im Verhör. Und der Gegenwart, also 2012, bis irgendwann die Vergangenheitsszenen in der Gegenwart ankommen und sie sich dann aufmachen, dort in der Gegenwart den Mordfall zu lösen. Das klingt jetzt so, naja, von der Geschichte, aber es ist einfach eine unglaublich dichte Atmosphäre. Es fängt schon damit an, bei dieser HBO-Serie, der Trailer, guck die mal an, ich habe ihn verlinkt, es ist wieder diese Musik. Diese Bilder, dieses kunstvoll gemachte des Intros. Man könnte sich eigentlich nur das Intro anschauen. Es ist wie bei True Blood, da kriegt man Gänsehaut nur davon. Und man sieht diese Szenerie in Louisiana, es ist diese Hitze, es ist diese Religiosität, es sind diese fetten Amerikaner, diese klassischen Klischeesachen. Ich sag nur mal Roller Skate oder Rollerblade Disco. Wisst ihr? Wo alle mit Rollerblades zu Musik und Disco-Licht umherrollen. Hm. Es ist einfach großartig, sich das anzusehen. Es macht richtig viel Spaß. Und die Dialoge sind einfach unglaublich gut geschrieben. Ihr habt ja beide gesagt, ihr habt die erste Folge gesehen und hattet nicht so viel Spaß. Es ist am Anfang, finde ich, total verwirrend, dieses Vor- und Zurückspringen. Wer ist jetzt wer? Warum sitzen die in dem Verhör und wovon erzählen die da eigentlich? Aber ich finde, nach so einer zweiten, dritten Folge ist man da voll drin und es ist einfach nur noch super spannend. Eine Folge hat ungefähr 55 Minuten und die erste Staffel hat 7 Folgen. Das heißt, es eignet sich super zum Binge-Watchen. Ich habe das in ungefähr einem Monat geschafft.
Monat? Schaffe ich heute Abend?
Völlig unterschiedliche Definitionen von Binge-Watchen.
Ja. Naja, ihr wisst schon. Für mich also, wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass mir das alles zu langsam voranschreitet, die Handlung. Deswegen habe ich das vielleicht nicht weitergeguckt.
Okay. Also mir war es zu. Also, nicht so schlecht, dass ich weiß, dass es eine gute Serie ist, aber es hat mich da nicht angesprochen. Vielleicht versuche ich es irgendwann nochmal.
Ja. Das ist halt auch so richtig amerikanisch, bis hin zum Unangenehmen. So richtige Rednecks, so richtig ekelhafte Reverends, die den Leuten irgendwelchen Mist erzählen und alle jubeln, wenn er denen irgendwas über Jesus vorpredigt. Und man sich denkt, meine Güte, sind die denn so blöd? Aber ja, sie glauben das. Und das Staffelfinale, die 7. Folge, es war so unglaublich spannend. Ich habe mir beim Stricken sogar die Stricknadel in die Hand gehabt, weil ich einfach nicht mich aufs Stricken konzentrieren musste. Da mussten wir unterbrechen, weil es so geblutet hat. Das war ja mal ein Scheiß. Der Mörder, den sie dann finden, das ist so unglaublich dicht und packend, diese Szenen. Allein dafür lohnt es sich, diese anderen 6 Stunden zu investieren.
Hat eigentlich irgendjemand die 2. Staffel gesehen? Irgendjemand? Nope.
Nope. Ein Mensch?
Bestimmt keiner. Nur die bei HBO.
Wurde ja auch interessant besetzt da mit Colin Farrell und Vince Vaughn, Rachel McAdams und so weiter, aber.
Apropos, ist jetzt etwas off-topic, aber HBO, ich glaube, ich habe heute von Weiß einen Tweet retweetet. Es gibt so eine Art Dokumentation, wo über Privacy und Snowden und so gesprochen wird. Und Weiß hat das heute auf Twitter kostenlos veröffentlicht, falls das jemand sehen will. Es war ganz interessant, das dauert irgendwie 40 Minuten oder so und da besucht ein Reporter Snowden und spricht so darüber, wie man überwacht wird und die Techniken und so weiter und so fort, falls jemand das interessiert. Und relativ komisches Format fand ich irgendwie. Man konnte sich dieses ganze Format da war im Tweet eingebunden. So als würde man selbst ein Video veröffentlichen, aber für so Normalsterbliche ist das ja irgendwie auf 2 Minuten begrenzt oder noch weniger, weiß ich jetzt gar nicht. Ja.
Wie damals auf YouTube.
Gab es da eine Grenze, 2 Minuten
bei YouTube? Ich glaube schon, und 10 Minuten, oder?
Also 10 Minuten, ja.
Und wenn man seine YouTube-Partner konnten längere Videos haben und jetzt gibt es tausende 10-Stunden-Versionen von Narwhals
und
Nyan Cat.
My horse is amazing.
Look at my horse. Narwhals swimming in the ocean. Okay.
Sollen wir mit gute Laune-Stories weitermachen?
Ja.
Ich habe da so was Lustiges gehört, kaputtlachen. Oh. Da wurde eine Niederländerin vergewaltigt in Katar. Was? Und jetzt, dann gab es einen Gerichtsprozess und zum Glück wurde auch jemand verurteilt. Und zwar die Niederländerin wegen Ehebruch. Oh, also, Entschuldigung, dass ich jetzt gelacht habe, ist total hier inappropriate, weil das ist eine furchtbare Geschichte, aber wie absurd. Ich muss mir so an den Kopf fassen, als ich das gelesen habe.
Ja. Ah. Genau, also die Niederländerin ist halt nach Katar geflogen, war glaube ich eine ihrer ersten Urlaube überhaupt so oder größeren Strecken entfernt und sie war da glaube ich seit März oder nach 3 Monaten oder so war sie da in Haft, sie wurde vergewaltigt und wurde dann, wie Spritti schon sagte, wegen außerehelichen Geschlechtsverkehrs verurteilt auf Bewährung und darf das Land jetzt allerdings wieder verlassen. Ich finde das so unfassbar. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es solche Länder mit solcher Gesetzgebung gibt. Das kann man sich doch nur in den Kopf packen,
und
oder?
Ich kann mir nicht erklären, wieso unsere westlichen Länder mit denen irgendwelche Beziehungen unterhalten. Und da, ja. Weißt du, die stellen sich bei anderen so komisch an, aber bei so Sachen darf man bloß nichts sagen, bloß nicht laut sein. Mhm. Weil die haben halt Öl oder wir sind sonst irgendwie von denen abhängig oder die kaufen unsere Waffen oder was weiß ich, so Zeug. Das finde ich dann halt erbärmlich, dass es da nicht auch irgendwie einen größeren Aufschrei gibt. Weil das ist so eine heftige Geschichte.
Und auch so kurios, ne? Sie hatte irgendwie gesagt, dass sie im Hotel unter Drogen gesetzt worden sei und sie ist dann unter im ganz anderen Raum wieder aufgewacht. Und was macht man dann, nachdem man total verzweifelt und nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, geht man zur Polizei und versucht, sich da zu melden und damit die vielleicht denjenigen kriegen, der vergewaltigt hat. Aber dann wurde sie erstmal festgenommen. Ja. Da geht ja gar nicht außerehelicher Geschlechtsverkehr und so, ne?
Und das ist auch kein Einzelfall. 2013 gab es einen Vorfall nebenan in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da wurde eine Norwegerin hat Vergewaltigung durch ihren Chef angezeigt und die wurde dann verurteilt zu 16 Monaten Haft wegen unsittlichen Verhaltens, Meineids und Alkoholkonsum.
Unfassbar.
Die wurde zwar später dann auch begnadigt, aber das ist halt wie rückständig.
Und ja. Ich denke mir immer, dieses ganze Frauenrechte, Gleichberechtigung ist eigentlich jetzt schon ein bisschen vorbei. Ich meine, ja, es gibt noch unterschiedliche Gehälter und Männer dürfen oben ohne raus, Frauen nicht. Was ist denn da jetzt anders? Brüste, ja, wow, hat jeder. Jetzt regt euch nicht so auf. Aber das ist, ich glaube, der Punkt, warum Frauen immer noch sagen, Gleichberechtigung und wir sind halt noch nicht da und sind wir dann anscheinend auch nicht. Das ist so unvorstellbar, dass dir Gewalt angetan wird und du bist hilflos, denkst, du kriegst vom Gesetz Hilfe und am Ende wirst du verurteilt. Das muss so eine surreale und schreckliche Situation sein. Vor allem, da sie auch aus einem europäischen Land kommt und damit ja eigentlich rechnet, dass dann der Täter verurteilt wird.
Der wurde übrigens auch verurteilt, auch wegen außerehelichen Geschlechtsverkehrs, und zwar zu 100 Peitschenhieben und 40 weitere Peitschenhiebe für den Alkoholkonsum.
Naja, super.
Das ist halt, das ist so absurd, so furchtbar und schlimm, wenn du überlegst, dass dir sowas widerfährt, was schon schlimm genug ist. Also, ich maße mir nicht an, das irgendwie einschätzen zu können. Das ist jetzt nur einfach mit Sicherheit sehr, sehr schlimm. Und dann gehst du zu jemand, wo du denkst, dass du Hilfe bekommst und dann passiert dir noch sowas. Dann wird das erstmal noch weiter ausgebreitet. Keine Ahnung, wie die Verfahren dann ablaufen, aber du musst das immer wieder dann durchleben und wirst am Ende noch bestraft dafür, dass du vergewaltigt worden bist. Das ist so absurd.
Ja.
Das ist völlig absurd. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass es A, kein Film und B, auch noch heutzutage ist.
Ja, aber das ist halt auch die ganze Scheinheiligkeit der hier in Anführungszeichen westlichen Regierungen. Das sind halt Länder, von denen man abhängig ist und so weiter und da kann man da nichts sagen. Das ist dasselbe mit Saudi-Arabien, mit der Menschenrechtssituation da oder dass Frauen da kein Auto fahren dürfen.
Ja.
Aber da kann man sich halt nicht erlauben, weil die USA da ihre Militärstationen haben, weil du die als Verbündete brauchst für was weiß ich, wenn da irgendwo was los ist und so weiter. Das ist halt.
Viele versuchen das ja auch durch Religion zu begründen und ich kann das aber irgendwie nicht nachvollziehen. Also ich glaube, das ist auch jedem ziemlich vielen Menschen in Katar ist das bewusst, dass das ein Unrechtsding ist, dass da einfach ein paar sehr mächtige Männer irgendwo an der Macht sind und dann einfach bestimmen, dass das jetzt so sein soll, dass Frauen kein Auto fahren dürfen, dass Frauen dies und das nicht machen sollen. Kann mir keiner erzählen, dass dann so 085 17-Bürger das als gerecht empfindet, dass nach einer Vergewaltigung die Frau bestraft wird und im Gefängnis sitzt.
Religion wird viel zu oft als Ausrede benutzt. Das ist halt...
Ja. Also verstehe ich nicht. Bescheuert. Also ich, ehrlich gesagt, also vor solchen Ländern, also wenn mir das jemand anbieten würde, irgendwie hier, flieg doch mal nach Katar oder so, ich hätte da auch gar keine Lust dran. Wäre mir alles viel zu unsicher und ich würde mich da auch nicht wohlfühlen, keine Ahnung.
Ich glaube, ich würde mich da auch noch weniger wohlfühlen.
Ja, nee, klar, ich meine, als Frau noch mehr, ja klar.
Genau, und wenn ich da bin und eben nicht mich ordentlich verschleiere, wie man es da macht, kriege ich dann nicht nur böse Blicke, sondern auch noch Kommentare oder fliegen dann die Steine? Was passiert da? Wird das bei Touristen akzeptiert? Ich weiß es nicht. Also ich glaub, vielleicht jetzt nicht, wenn du in den großen Hauptstädten bist, sondern ein bisschen weiter abseits.
Ja, es kommt halt auch drauf an, wo du hingehst und so weiter. Also ich meine, du kannst jetzt nicht in eine Moschee marschieren ohne Kopftuch oder so.
Ja, verstehe ich nicht und ich hoffe, die Welt wird schlauer.
Tja, habt ihr das gehört mit Gina Lisa, ex-Germany's Next Topmodel-Kandidatin und D-Promi mit mehr als D-Oberweite und so weiter?
Ja.
Ja, das erzähl ist mal. Ja auch verrückt. Also es geht auch wieder um eine Vergewaltigung, allerdings in Deutschland. Ja, sie mit zwei Männern unterwegs gewesen. Mit dem einen hatte sie einverständlich zuerst Geschlechtsverkehr, mit dem anderen nicht. Dann war sie wieder mit dem im Club und angeblich haben sie ihr dann, oder wahrscheinlich haben sie ihr dann K.O.-Tropfen gegeben und sie war dann für über 12 Stunden und in der Zeit tauchten plötzlich Angebote auf, Sexvideos mit ihr zu veröffentlichen. Also jemand hat versucht, sie an die Medien zu verkaufen. Und sie wurde halt in diesem Moment vergewaltigt. Die Männer haben dabei Videoaufnahmen gemacht, wie sie auch genau das tun. Und darauf gibt es Szenen, habe ich gelesen, wo Gina Lisa immer halt und hört auf sagt. Und nun ist sie vor Gericht gegangen, um diese Männer zu verklagen für das, was sie ihr angetan haben. Und obwohl auf diesem Video anscheinend zu sehen ist, wie sie halt, stopp und ich will das nicht sagt, heißt es dann, man kann nicht sehen, dass es eine Vergewaltigung ist, dass es nicht einvernehmlicher Geschlechtsverkehr war, weil sie hat sich ja gar nicht körperlich gewehrt. Und ich denke mir, ernsthaft, also von welcher Vergewaltigung gibt es in solchen Videobeweis. Und dann sagt sie noch halt, stopp, und sie sagen trotzdem, weil man weiß ja nicht, sie hat sie nicht grün und blau geschlagen, ob das jetzt wirklich eine Vergewaltigung war oder ob sie es nicht doch vielleicht wollte. Boah, das ist unglaublich. Und weil sie halt so lange mit denen in diesem Hotelzimmer war, konnte man auch keine K.O.-Tropfen mehr nachweisen. Sie sagt aber, sie hat das schon früher einmal ins Getränk bekommen und weiß, dass es sich genau so anfühlt. Das ist so ein bisschen eine unklare Sache. Aber trotzdem, sie haben es auf Video, wie sie sagt, dass sie aufhören sollen und trotzdem gilt das nicht als Beweis. Ich meine, was soll man denn noch beweisen? Das ist und das Ende ist jetzt, dass sie wahrscheinlich erstmal eine Strafe zahlen soll. Dass sie diese beschuldigt hat. Das ist völlig absurd.
Und auch diese öffentliche Verurteilung dann, weil jemand, der früher selbst mal Pornos gedreht hat oder sonst irgendwie sowas, dann quasi selbst dran schuld ist. Also dieses, dass man die Opfer quasi zu Tätern macht, dass man denen die Schuld dafür gibt oder wie sie sich anziehen oder was sie sonst machen. Als hätten jetzt Sexarbeiter oder Pornodarsteller, als könnten die gar nicht vergewaltigt werden oder sowas. Na, das ist ja bei denen, das regt mich auch so auf, diese, wo die Opfer quasi zu Tätern gemacht werden und dass man einfach nicht akzeptiert, dass Nein heißt Nein und nur weil man einmal mit jemand Sex gehabt hat, heißt das nicht, dass man immer mit dem Sex haben kann, wenn der andere halt Nein sagt oder sonst sowas. Und wir sind da so rückständig in unserem Land.
Ja.
Und das sieht man halt auch aus so Sachen. Und wir machen uns oft in, hier auch in der Sendung über die USA lustig oder wie die rückständig sind. Aber das sind Sachen, die sind bei denen schon länger am Laufen mit diesem No Means No. Die halt schon vor einer Weile mit sowas angefangen haben. Das ist bei denen auch noch sehr rückständig. Aber jetzt kommt es halt erst so bei uns ein bisschen an. Und
ja, ich verstehe das auch gar nicht. Also da hat man quasi ein Beweismittel, da gibt es ein Video, was von den Tätern veröffentlicht wurde, da sagt die ganz klar drauf, nein, ich möchte das nicht, und man, vielleicht merkt man ja auch an, dass sie irgendwie nicht ganz bei Sinnen ist oder so, und nein, das ist keine Vergewaltigung, weil sie hat nicht geschrien, sie hat nicht, sie hat sich nicht körperlich gewehrt. Vielleicht ist es ja auch bei einer Vergewaltigung manchmal auch eine Strategie des Opfers, so wenig wie möglich zu sagen, weil man Angst hat, irgendwie, dass noch Schlimmeres passiert als eine Vergewaltigung oder also, dass nachher noch, weiß ich nicht, es zu schweren körperlichen Verletzungen kommt oder sowas, ne? Dass man dann halt nichts sagt oder so. Und ja.
Ich würde mich auch nicht trauen, in einem abgeschlossenen Hotelraum mit zwei, ich weiß nicht, wie die gebaut sind, Männern, mich da irgendwie zu wehren. Klar könnte ich den schubsen, treten, beißen, naja, vielleicht nicht wegen Infektionsgefahr, aber das bringt mir doch nichts. Ich bin doch immer noch alleine eingesperrt in dem Raum mit den beiden, die mich definitiv zusammen fertig machen können, vor allem, wenn ich dann unter Drogeneinfluss stehe. Also werde ich natürlich nicht anfangen.
Ja, und wo zieht man die Grenze, ne? Prostituierte darf man ja vergewaltigen, aber Piloten vielleicht dann nicht mehr oder was? Also ich finde,
da muss man kidnappen und sie zwingen zu fliegen, weil das ist ja deren Job.
Also ich muss es auf jeden Fall einheitliche Regeln geben, und ich finde, so wie Spritti schon sagte, No means No ist eine gute Policy.
Ja, und auch dieses, was man so oft hört, dieses, ja, die ist doch selbst dran schuld. Hast du mal gesehen, wie die angezogen war oder so? Nur weil jemand sich irgendwie anzieht, gibt doch jemand anderem nicht das Recht, den zu vergewaltigen oder das als Einladung. Das ist doch immer noch, also ich kapiere die Logik von so Leuten nicht oder mit so Argumenten kommen.
Der ist immer noch der Täter, ist immer noch der, der es gemacht hat. Und
ja,
wenn ein junges Mädchen vielleicht denkt, ja, sie muss sich jetzt irgendwie total mega das kurze Top und kurze Hotpants anziehen, dann darf sie das machen. Und
natürlich, das ist keine Einladung, jemanden zu vergewaltigen. Genau. Und demjenigen dann noch die Schuld zu geben, dass er dann selbst schuld dran ist. Also bitte, das nee.
Ja, wir sind teilweise schon extrem rückständig. Und auch so, ja, können wir gleich noch drüber reden, vielleicht beim nächsten Thema. Ja. Unfassbar.
Menschen. Also ich verstehe es auch nicht. Menschen sind einfach blöd, die meisten.
Ja, genau. Oder? Und es gibt auch, ja, genau. Es gibt und so viel Hass überall. Ich habe letztens irgendwie auf Twitter geschrieben, das hat sich schon fast so ein bisschen kitschig angehört im Nachhinein, so, ja, warum gibt es so viel Hass überall? Und das ist aber nicht irgendwas, was ich jetzt so schreibe, um irgendwie toll dazustehen oder so. Das frage ich mich manchmal echt. Warum wollen so viele Leute das Leben anderer bestimmen, sagen können, du darfst nicht schwul sein, du darfst dies und das nicht machen, warum kümmert sich nicht jeder um seinen eigenen Scheiß? Ja, so, und ich rieche mich auch manchmal über Dinge auf, die andere machen, zum Beispiel hier in Katar, die Leute, aber ich will deswegen dann nicht hinfahren und die erschießen oder so, ne? Man hat halt Meinungsverschiedenheiten, und das ist doch auch okay, und man darf doch auch diese verschiedenen Meinungen irgendwie ausleben, aber deswegen muss man sich doch nicht gleich bis auf den Tod hassen, oder?
Ja.
Und ich glaube, dieser Hass kommt auch einfach daher, dass die Menschen unzufrieden sind. Also, dass sie sehen, es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten für uns, was man machen kann, was man erleben kann. Und vielleicht denkt man dann trotzdem in seinem 9-to-5-Bürojob und kann nicht wie die anderen in dem letzten Club feiern gehen. Oder man würde gerne aus der Norm ausbrechen und denkt, man ist selbst homosexuell, aber traut sich nicht. Und es muss ja nicht mal das sein. Man ist einfach neidisch auf das, was jemand anderes erreicht hat. Und statt jetzt zu sagen, hat er dafür gearbeitet, ist toll, fängt man an, gemeine Sachen über denjenigen zu erzählen, einfach nur, um sich in seiner eigenen Situation besser zu fühlen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt für so viel Hass.
Fühlt man sich besser? Also ja, ich verstehe das Grundprinzip, man will immer jemanden noch haben, der noch unter einem ist, auf den man drauf treten kann. Das in dem Sinn fühlt man sich besser. Aber jetzt, Markus hat es eben mit den Homosexuellen angeführt, nehmen wir das mal als Beispiel. Wenn jetzt Also ich meine, ist ja noch so, die dürfen ja bei uns nicht heiraten. Sagen wir mal, aber unsere Bundesregierung soll sich überraschend entschließen, dass das doch erlaubt ist. Und ich gehe dann dagegen vor oder ich mache irgendwie Proteste oder sonst was. Und es bleibt denen dann verboten. Ändert sich für mich irgendwas?
Nee, aber wenn du wenigstens
verzweifelter Single bist, dann können die auch nicht
heiraten. Ja, aber so. In dem Sinn halt, ne, dieses, was tangiert mich das? Also, es ist, die ganzen Leute, die da protestieren, es ändert sich ja nichts an deren Leben.
Genau.
Oder fühlen die dann, dass ihre Ehe entwertet wird, weil jetzt auch zwei Männer oder zwei Frauen heiraten dürfen?
Nein, dass ihre Kinder dann auch homosexuell werden, weil ist ja jetzt erlaubt und dann sind die auf einmal alle in der Schule homosexuell und stecken sich an.
Ja, das ist schlimm. Das habe ich auch gehört. Vor allen Dingen kann ja noch schlimmer passieren. Die können ja sogar noch transsexuell werden, wenn Transsexuelle da aufs Klo gehen.
Ach du Scheiße.
Und Transsexuelle gehen ja eh nur aufs Klo, um kleine Jungen und Mädchen zu vergewaltigen.
Ja. Oh, man bräuchte extra einen transsexuellen Klo, aber das ist richtig teuer. Also einfach mal Transsexualität verbieten. Ne?
Es ist.
Nee, also,
das ist übrigens auch so, Ironie. Ja. Es gibt so Leute, die verstehen das nicht.
Auch so, ja, ich denke mal, unsere Hörer kennen uns mittlerweile so. Entschuldigung.
Nee, schon gut.
Ich wollte noch eins aber zum vorher diesem Thema sagen, weil wir haben ja mit Sicherheit auch jüngere Hörer. Und ich möchte das nochmal betonen. Dieses No means No. Und jetzt, wenn ihr mit irgendjemand Geschlechtsverkehr habt oder sonst was, dann fragt immer nochmal. Fragt halt noch einmal, ob es okay ist. Fragt nochmal. Und wenn jemand Nein sagt, dann ist es auch okay. Und wenn jemand betrunken ist, dann lasst es vielleicht einfach bleiben. Weil wenn euch wirklich was an demjenigen liegt, dann wartet halt ab, bis er das nächste Mal nüchtern ist und zustimmungsbereit ist. Weil muss dann nicht sein. Das war mir nochmal wichtig so zu erwähnen.
Das ist ein richtig guter Punkt. No means no, nur wenn man in der Lage ist, auch no zu sagen.
Ja.
Mit vollem Bewusstsein.
Ja, genau. Und was den Hass nochmal angeht, ich habe da manchmal so Schwierigkeiten dann.
Obwohl, die dann eher beim Yes. So in der Überlegung. Nein, auch wenn ich K.O.-Tropfen habe und Nein sage, es ist ein Nein. Aber ich sage nur ja, wenn ich ganz klar bin und meine dann ja. Okay,
sorry. Okay. Weiter, Marco. Ja, also wenn der Trump zum Beispiel seine Reden macht und dann sowas sagt wie, ja, wir müssen ja die Muslime bekämpfen oder sowas ähnliches, hat er gesagt. Und er hatte jetzt auch zu diesem Attentat, was jetzt halt passiert ist, das war ja eigentlich ein US-Staatsbürger, der halt irgendwie, ich glaube, arabische Wurzeln oder so hatte, ich weiß es nicht genau.
Afghanische. Aber der Vater ist der Präsident von Afghanistan, sagt er in seinem YouTube-Kanal.
Was? Ach so, ja, okay. war halt auf jeden Fall ein US-Staatsbürger. Und jetzt hat Trump ja schon so eine Rede geschmissen, dass solche Leute dürfen halt nicht mehr rein oder so oder müssen raus. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was er jetzt gesagt hat.
Er ist nicht nur US-Staatsbürger, sondern er ist in New York geboren.
Ja.
Das heißt, er ist kein Einwanderer oder sonst irgendwas. Aber Trump hat direkt mal in seiner Rede gesagt, dass er auf Afghanistan kommt und dank Obama halt da ist jetzt.
Ja, genau.
Ja, und alle wie weit wollen die denn mit nicht-amerikanischen Wurzeln müssen halt raus, ne?
Ja, genau. Wie weit wollen die gehen, ne?
Schon ein paar hundert Jahre zurück, würde ich sagen.
Ja, und dieser Trump-Typ, der geht mir so auf den Sack. Und ehrlich gesagt, mittlerweile habe ich sogar, ich weiß nicht, vielleicht so ein ganz klein bisschen Angst, ne? Was ist denn, wenn der jetzt Präsident wird? Was ist denn, wenn der jetzt einen Knopf hat und so? Also, keine Ahnung. Also, das kann doch echt krasse Konsequenzen haben, ne? Wenn der sich mal auf den Schlips getreten wird und so ein Temperament hat. Oh Mann, ey. Also, das ist nicht gut.
Man kann nur hoffen, der ist ja schon alt, dass er vorher einfach so stirbt vor lauter Aufregung, dass ihm irgendwie ein Aneurysma reißt oder er sich schlägt und sein atrophiertes Hirn Einblutung erleidet oder ein Herzinfarkt.
Oh Gott. Boah. Ja, so brutal wäre ich jetzt noch nicht mal. Ich habe ja gesagt, ich will keinen aus Hass töten.
Er soll ja auch von alleine sterben. Der soll immer schön zu McDonald's gehen. Weil wenn er sowas macht, um Gottes Willen. Da hat doch Obama jetzt Amtszeiten lang irgendwie versucht, was in die richtige Richtung zu bewegen und Offenheit, gesunde Ernährung, Krankenversicherung und dann kommt er und sagt, wir bauen eine Mauer, hallo? Das ist ja auch gar nicht rückständig. Das hatten wir schon mal, es funktioniert nicht.
Und die Mexikaner werden dafür bezahlen. Für diese Mauer.
Und dann bauen sie sich auf unsere Seite, oh verdammt.
Ich habe aufgehört, mich über den aufzuregen, weil das ist zu anstrengend. Das ist ja alles, was er sagt. Er hat ja auch keine Hand und Fuß und er kann machen, was er will. Der lügt, der bekommt die nötige Aufmerksamkeit und dieses dämliche Argument dann auch der Wähler, seiner Wähler, endlich mal einer, der sagt, wie es ist. Nee, es ist eben nicht so, wie er sagt. Aber das ist dasselbe Argument, was wir hier bei uns haben mit der AfD, ja, wo die auch sagen, das wird mir ja wohl noch sagen dürfen. Oder endlich sagt's mal jemand. Endlich ist mal jemand da. Das ist genau dieselbe Haltung. Das heißt, ich will mich da halt nicht mehr drüber erheben, wenn in meinem Bundesland die AfD zweistellige Ergebnisse hat. Also ist halt auch selber. Also, dass der furchtbar ist und alles, keine Frage.
Ich verstehe das, ich komme nicht dahinter. Also auch in Deutschland die AfD wählen, da komme ich noch ein bisschen dahinter, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich die verstehe, aber ich kann so deren, wo die herkommen, so ein bisschen verstehen, dass sie Angst haben, dass die vielleicht noch ein bisschen nach unten treten wollen, dass die vielleicht noch Angst haben, dass denen ihr Mittelstand genommen wird oder auch ihr, weiß nicht, vielleicht geht es denen auch sozial noch schlechter und dass man dann Angst hat, dass da Flüchtlinge kommen, die Geld bekommen und bla bla bla. Kann ich alles noch irgendwie so ein bisschen verstehen, wo die herkommen, obwohl ich da jetzt nicht auf deren Seite stehe. Aber bei Trump, der redet ja manchmal so einen Müll, oder wenn man auch der Interviews mit denen sieht, der fällt dem Interviewer ständig ins Wort, sagt einfach irgendwas, überschreit den und erzählt teilweise so dumme, dämliche Dinge. Und dass dann da noch Leute hinterstehen und den bejubeln, das ist mir so fremd, ist komisch irgendwie.
Ja.
Und dass dann anscheinend auch fast eine halbe Nation hinter dem steht, ne? So wow, krass. Ja.
Also das wird ein ziemlich offenes Duell. Ja. Wenn er gegen Hillary antritt, das
Ja, bin mal gespannt. Auf jeden Fall, wenn der das wird, da bin ich mal gespannt, was da noch so alles kommt. Ich hoffe, Deutschland kann sich da gut raushalten.
Ja. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich finde es gewissermaßen unterhaltsam, aber auch beängstigend.
Aber ja, am Anfang war es lustig, da habe ich noch richtig Spaß gehabt, als der.
Ja, natürlich, anfing. Aber da hat ja auch niemand gedacht, dass der.
So ein Ironiekandidat, ja,
aber der hat ja auch,
du mal.
Der ist ja, glaube ich, auch bei der letzten Wahl angetreten und ist aber direkt am Anfang wieder ausgestiegen. Also. Und jetzt gab es ja so einen Haufen Bewerber, da hat man immer gedacht, ja, das sind noch, was weiß ich, da sind noch 20 Leute da, die ihn besiegen können, aber es waren halt immer weniger und am Ende hat auch Klein Mario und hier wie heißt der personifizierte Teufel da?
Cruz. Ted Cruz,
ja. Ja, aufgehört.
Ich glaube einfach, dass diese hohen Umfragewerte jetzt teilweise doch noch daher kommen, dass es halt traditionell so ist, dass man in den Staaten irgendwie eins der beiden Lager wählt. Und ja, der halt schon immer und republikanisch gewählt hat und die Eltern auch und das ganze Leben schon so gemacht hat, der wird halt jetzt wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, jetzt hier gleich das andere Lager zu wählen, ne?
Die müssen halt Acht geben, dürfen sich nicht auf sein Niveau runterlassen, weil da gewinnt er. Da hat er alle anderen auch rausgekontert.
Ja.
Da ist er gut drin. Wie sind wir jetzt auf den gekommen? Ach, der Hass überall.
Ja, genau.
Ja, nicht gut.
Das ist die Quintessenz des Hasses, Donald Trump.
Ja. Ist auch dieses, wenn ich gehört habe, jetzt nach dem Anschlag in Orlando, wie danach gleich überall diskutiert wird und das für Politik, das finde ich immer so erbärmlich. Und ich weiß, da ist Politik Wahlkampf. Aber kann man nicht einfach mal 2-3 Tage lang die Klappe halten? Bevor, egal, und zwar egal von welcher Seite, auch wenn sie recht haben. Egal, ob jetzt von rechts oder links, sondern einfach nur sagen, wir trauen um die Opfer, ist jetzt mal 2-3 Tage ruhig und dann geht's los. Nein, das wird direkt, ich meine, die Toten waren noch nicht identifiziert, da wurde es schon politisiert. Angefangen damit, dass es viele Medienhäuser gaben, die halt erstmal irgendwas sonst, Terror und so weiter gesagt haben, aber nicht gesagt haben, dass das ein Hassverbrechen war, und zwar ein Hassverbrechen gegen LGBTQ. Ja. Dass das ausgeklammert wurde, dass das nicht dargestellt wurde. Also, dass sie nur gesagt haben, es war ein Terroranschlag oder sonst was. Nee, es war auch ein Hassverbrechen gegen Schwule, Lesben, Transgender und so weiter. Das ist nämlich auch ganz wichtig, sondern dass da so getan wird, als hätte es nichts damit zu tun. Nein, das ist nämlich auch die Sache, dass so Leute wie Trump, wie die AfD, wie alle möglichen anderen, die im Alltag, das sind nicht nur die Islamisten oder sonst sowas, die was gegen die Schwule haben. Nee, das sind auch die ganz normalen Kommentare, die in den Medien und auf Facebook und sonst wo rüberkommen, dass es für so Leute normal ist, dass es okay ist, so Leute zu hassen. Und es gibt mit Sicherheit unheimlich viele, die sich auch jetzt erstmal in Vorderreihe erstmal so tun, ach, wie schlimm die Opfer, und im Hintergrund dann sagen, die Schwuchtel haben es verdient.
Ja. Ja, und war doch heute noch irgendwie, dass so ein Pastor oder so gesagt hatte, war noch nicht genug. Schade, dass er es nicht fertig geschafft hat.
Ja, ja. Und zwar nicht nur die Islamisten oder die hier Baptist, Westboro Baptist-Typen da, sondern halt ganz normale Leute. Das ist halt die Scheinheiligkeit. Und das ist halt, ich weiß nicht, das ist so schlimm. So schlimm. Und das Schlimme ist auch, und das habe ich auch, ich hätte mit Twitter geschrieben zu Apfelkern, das war das schlimmste Massaker in den USA, ich glaube, überhaupt. Und das war das größte Opferzahl am Stück in den USA seit 9/11. Und mir war das so, als es passiert war, war so, ja, okay, 50 Leute, okay, weil es passiert halt wöchentlich, beziehungsweise das war ja noch nicht mal die einzige, der einzige Anschlag an dem Wochenende in dieser Stadt.
Ja. Ich dachte auch am Anfang, wo überall stand dann auf Instagram Praying for Orlando, dachte ich, die ist ja jetzt schon vor 2 Tagen erschossen worden. Ich meine, das ist richtig doof und dann auch noch im Konzert, aber warum kommt jetzt nochmal eine Welle von Aufregung? Habt ihr es jetzt erst mit? Ach nee, das ist ja schon wieder was Neues in Orlando.
Also für die, die es nicht mitbekommen haben, in Orlando wurde eine 22-jährige oder 23-jährige junge Frau erschossen von einem durchgeknallten Fan. Sie war früher bei The Voice und war auf YouTube bekannt geworden und der hat sie danach erschossen. Ihr Bruder hat ihn noch niedergerungen, er hat sich dann selbst erschossen. Das war auch in Orlando, das war 2 Tage vorher und dann später sowas. Und auch, also wie gesagt, ich hatte dieses, ich weiß, es ist tragisch und ich weiß, es ist schlimm. Und ich hätte mit Sicherheit anders gefühlt, wenn es hier gewesen wäre. Aber weil es in den USA war, war mir so ein, ja, es passierte halt ständig. Ich meine, in der Daily Show hat Trevor Noah heute, glaube ich, ich meine, es war in der Daily Show, gesagt, Obama hat in seiner Amtszeit mehr solche Reden zu Anschlägen, zu Schießereien gehalten, als das States Dinner gehalten hat. Ja. Und das ist halt auch schon sehr erschreckend. Und wer sich die kurze Äußerung von Obama angesehen hat, der hat halt gesehen, da war keine Emotion drin. Das war so mit Schultern nach unten, so same procedure as last time. Ne? Und ich wette drauf, dass der bis im November die Wahlen sind, bis der im Januar abdankt, dass er mindestens noch 1-2 Mal solche Reden wird halten müssen.
Ja.
Dass sich halt nichts daran ändert. Und das ist die andere Sache. Die USA sind Waffenfanat und es geht zurück auf ihr Second Amendment und dass sie sich damals gegen die Briten gewehrt haben, als es um ihre Unabhängigkeit geht. Aber das wird halt alles so ein bisschen vorgeschoben. Das, diese ganze Fanatheit ist alles ein bisschen übertrieben, der ganze Waffenkult. Ich verstehe den absolut nicht. Ich kann nachvollziehen, dass man so Gedanken vielleicht haben kann. Was ich nicht verstehe ist, wie können Sturmgewehre, wie kann man Sturmgewehre?
Ja, ja.
Also diese Idiotie. Und dann kommen Argumente wie zum Jagen. Ja, was willst du denn da jagen? Da ist, das, ist von dem Reh nichts mehr übrig, wenn du das Sturmgewehr drin abfeuerst. Und wenn man sich nur mal das überlegt, wenn man nur die Sturmgewehre verbieten würde, also wer soll denn was dagegen haben? Sturmgewehre sind, um Krieg zu führen, um Anschläge und sonst was zu machen, um möglichst schnell möglichst viele Menschen zu umzubringen. Und wenn dieser Attentäter nur eine Pistole gehabt hätte, mit, was weiß ich, 9 Schuss im Magazin, erstmal feuert die nicht so schnell, du kannst nicht so wahllos schießen, du musst genauer schießen und nach 9 Schuss muss das Magazin wieder wechseln. Dann musst du das nächste Magazin drin haben. Und da hältst du nicht nur einmal drauf und er schießt dann schon den halben Laden. Ja. Allein das sind so Sachen. Und wenn sie so unbedingt da an ihrer Revolution gegen die Briten da dranhängen, dann soll halt jeder eine Waffe haben. Aber dann soll es halt eine Muskete sein mit Schießpulver.
Ja, genau. Trump meinte ja auch irgendwie so, nein, man darf uns die Waffen nicht nehmen, jetzt gerade auch wieder nach dem Anschlag hat er das gesagt. Und weil der Grund dafür war, weil ja die ganzen Muslime reinkommen und wir haben dann keine Waffen mehr, um uns gegen die zu verteidigen. War irgendwie ja auch ein Logikfehler, weil wie sollen die erstmal mit Waffen reinkommen? Das ist, glaube ich, relativ
schwierig.
Die müssen
ja nicht mit Waffen reinkommen, die bekommen ja sie ja in den USA selbst.
Ja, genau.
Hat man ja an dem jetzt gesehen.
Ja. Und das müsste dann ja für alle gleich gelten, wenn man Zugang zu Waffen limitiert, dass das dann für alle gilt und dass dann das Problem bei in den USA ist tatsächlich, wenn es jetzt dazu kommen würde, selbst ein komplettes Waffenverbot, liegen die noch überall in den Kellern rum, ne?
Ja, aber ja, die Sache ist doch auch, wenn man sich das wirklich überlegt, das ist, jeder darf Waffen haben, um im Zweifelsfall die, wenn die Regierung sich als Diktatur oder so entwickelt, ne, um die zu stürzen.
Ja.
Das geht doch gar nicht mehr. Das war damals vielleicht okay. Aber heute bringt ja auch ein Sturmgewehr oder sonst was nichts. Wenn das Militär sich gegen dich richtet, mit Drohnen, mit Panzern, mit sonst was, ja, da bringt ja auch dein Sturmgewehr nichts. Ja. Das ist halt idiotisch und das sind alles so vorgeschobene Gründe. Und jetzt auch dieses, wir müssen was gegen die Terroristen tun und nicht gegen die Waffen. Warum kann man nicht gegen beides was tun? Und das ist auch ein anderes Argument, was ich heute gehört habe, was halt auch stimmt. Um nochmal zurückzukommen, 9-11. 9-11 war passiert, da haben sie keine Waffen genommen, sondern sind mit Flugzeugen da reingeflogen. Und was wurde danach gemacht? Die Flugzeuge wurden sicher gemacht, es wurden die No-Fly-Listen erstellt, man konnte kaum noch in die Kabinen rein, wenn die das hat man direkt gemacht, man hat nicht gesagt, ja, das war der Terrorismus, die Flugzeuge können nichts dafür. Sondern man hat direkt gehandelt. Warum macht man das nicht bei diesen mit den Waffen? Und wenn man sich das mal mit den ganzen Schießereien, allein nur in Obamas Amtszeit, wenn man sie sich durchliest, wenn man sich das durchliest mit Sandy Hook, wie man dann noch die Waffen verteidigen kann, wo kleine Kinder erschossen wurden.
Ja, aber man muss doch jemanden haben, der diese Leute aufhalten kann.
Ja, aber es wird niemand da aufgehalten.
Ja.
Oh. Und das ist halt auch ein extrem dämliches Argument. Dann ziehst du deine eigene Waffe und denkst, yes, endlich ist es soweit, jetzt kann ich sie nutzen. Und dann erschießt du vielleicht die falschen Leute oder erschießt irgendwo vorbei oder machst sonst irgendwas. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob das praktisch schon so großartig vorgekommen ist, aber ich glaube nicht, dass das wirklich was hilft, sondern dass es die Sache höchstens verschlimmert.
Naja, für jeden, den du wirklich mal heldenhaft da irgendwie rettest, indem du jemanden erschießt, werden wahrscheinlich 1000 Leuten mehr oder weniger gewollt.
Das ist auch ein Beispiel, was mir gerade einfällt in Frankreich. Vor 2 Wochen oder so haben Typen mit Waffen, in McDonald's überfallen.
Ja.
In dem McDonald's war eine französische Antiterroreinheit, die da gerade gegessen hat. Aber die waren, glaube ich, in Zivil da drin. Und die Typen waren drin, haben den Laden überfallen, sind danach raus. Dann ist die Antiterroreinheit hinterher. Die hat nichts drin gemacht, damit halt sonst niemand da gefährdet wird. Die sind nicht drin auf die losgegangen, obwohl sie wahrscheinlich hätten entwaffnen können, aber das Risiko war so groß. Vernünftige Entscheidung, die sind danach, haben die Typen gestellt. Und die werden sich ihr Leben lang im Knast ärgern, dass sie ausgerechnet den McDonald's überfallen haben. Aber jetzt stellt man sich mal so einen Waffentypen, NRA-mäßigen Typen vor, der hätte da drin seine Waffe gehabt, hätte die dann gezogen und da angefangen zu schießen und natürlich, irgendjemand hätte es getroffen, der nicht der Attentäter oder der Überfallender gewesen wäre.
Hm.
Kann man niemand erzählen, dass das so kontrolliert abgeht, dass das nicht eine noch schlimmere Katastrophe gibt.
Ja, das Problem ist einfach, dass die ganzen Waffen überall rumliegen und in kleinsten Streitfällen oder wo mal jemand durchtickt, wo in Deutschland, weiß ich nicht, jemand vielleicht eine geklatscht kriegen würde oder, weiß ich nicht, dick eine Nudelholz rübergezogen, kriegst du halt direkt ein paar Schüsse in den Kopf oder was.
Ja, und Tradition hin oder her. Habt ihr schon mal vermisst, dass ihr keine Schusswaffe habt?
Nee.
Also ich noch nicht. Und jetzt, selbst wenn ich jetzt durchdrehen würde oder sonst irgendwas, ich wüsste nicht, wie ich an eine dran käme. Also wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich muss jetzt ein paar Leute erschießen.
Das geht nicht, ne.
Ich wüsste nicht, wie. Ich würde dann mit Küchenmesser, halt ich würde mit einem Küchenmesser losmarschieren, was ja aber immer noch nicht so schlimm wäre wie mit einer Pistole.
Du müsstest es halt langfristig planen, du weißt schon, einem Schützenverein beitreten,
ja, genau.
Psychologische Tests überstehen, ganz viel, du musst doch bestimmt auch dein Führungszeugnis zeigen.
Nee, ich glaube, wenn du
das alles durchlaufen hast und dann irgendwann dich entscheidest, mal Massenmord zu begehen, dann kannst du es versuchen. Aber Spoiler,
da hattest du schon ein bisschen Zeit zum Überlegen. Deshalb hast du immer noch
kein Sturmgewehr.
Ja. Ja. Ich kann nicht gerade mal hier auf eine Gun-Convention gehen und mit einer Waffe wieder heimmarschieren.
Ich finde es ja auch verrückt, dass man in diesen Geschäften, was denken sich denn die Verkäufer, wenn da Leute reinkommen und sagen, yo, ich hätte gern 5 Sturmgewehre. Denken die sich, ach ja, das brauchen die für den Heimgebrauch. Ja,
Business as usual. Ne? Aber da gibt es ja total die Freaks. Ich habe da irgendwann auch schon mal eine Doku drüber gesehen. Da haben dann Leute irgendwie so 60 mega fette, krasse Waffen zu Hause und gehen dann auf irgendwelchen Geländen schießen und keine Ahnung. Das ist da ja schon wie ein Sport und so kleine Kinder werden da ja auch schon dran geführt, dann irgendwie ein 6-jähriges Mädchen kriegt eine pinke Waffe, mit der sie schießen kann unter Aufsicht der Eltern und
Pinke Waffe.
Ja.
Pinke Waffe.
Pinke Waffe. Ja, muss ja schön aussehen für das kleine Prinzesschen.
Es sind in diesem Jahr...
Ich habe gerade gegoogelt, es gibt Hello Kitty Waffen. Ja.
Ich weiß nicht, ob ich die Zahlen gerade richtig im Kopf habe, aber die sind eventuell höher, als ich sie im Kopf habe. Also sie sind auf jeden Fall nicht niedriger. In diesem Jahr allein wurden in den USA 23 Leute, glaube ich, erschossen von Babys.
Ja. Ups, drauf gerückt.
Also nicht Babys wurden erschossen, sondern die Babys haben jemand erschossen. 23. Alleine diesem Jahr. Wir haben gerade mal Juni.
Würde mich nicht wundern, wenn wir insgesamt weniger Leute haben, die von Polizisten erschossen wurden in dem Jahr. In Deutschland.
Ja, wollte gerade sagen. Ja. In den USA mit
Sicherheit. In den USA ist schon Orlando. Heute.
Da würde ich mich auch einfach nicht sicher fühlen.
Gott.
Nee. Also selbst wenn ich wüsste, ich habe selbst irgendwie meine pinke Waffe in der Tasche, ich kann mich doch nicht sicher fühlen, wenn ich weiß, meine Nachbarn haben alle irgendwie 5 Gewehre unterm Küchenschrank.
Das ist, glaube ich, auch das Problem, warum sich dann manche welche holen.
Du allein wenn du schon, du traust dich doch nicht mehr zu hupen, wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt, weil du Angst hast, dass er in die Eisen steigt und auf einmal mit einem Sturmgewehr zurückkommt.
Ja, oder wenn du halt ein Ausländer bist und noch nie einen Film in den USA gesehen hast und du wirst von Polizisten angehalten, dann musst du auch schon, wenn du da deine Hände nicht richtig hältst, dann wird das schon gefährlich.
Das ist halt eine furchtbare Welt und wir reiten da auf den USA rum. In den USA ist halt mit den Waffen das Schlimme. Aber den Menschenschlag gibt's halt überall und so weiter.
Ja, stimmt.
Also. Mir will nicht in den Kopf, wie man so denken kann.
Ja, und auch warum halt so viel Hass gegen andere gerichtet ist, wo man doch selber eigentlich vielleicht genug Probleme hat, oder? So wie man sein Leben hinkriegt und keine Ahnung. Aber dann muss man sich erstmal darum kümmern, wie jetzt andere erstmal nach Hause geschickt werden oder in Booten untergehen oder keine Ahnung. Weiß nicht, ob das alles so wichtig ist immer.
Nee, ich kapiere das auch nicht. Oder wenn wir gerade so dabei beim Plaudern sind über so furchtbare Dinge. Hier irgendwo im Osten war das doch, wo irgendeine Bürgerwehr einen Typen, der scheinbar psychische Probleme oder sonst irgendwie hatte, eine Bürgerwehr den festgenommen hat und dann an einen Baum gefesselt hat oder so.
Schlimm, dass man schon eine Bürgerwehr braucht.
Ja. Zum Glück haben wir früher Cowboy und Indianer gespielt.
Oh Gott.
Also,
ja,
das sind so lauter so Storys, wo ich mir auch denke, wie du, so viel Hass und so, und wo ich mich frage, warum über so Dinge aufregen, die einen noch nicht mal betreffen?
Also ich kann das verstehen, wenn man jung ist, ne? Ich bin früher auch leicht beeinflussbar gewesen, so zwischen 14 und 16, und was andere mir erzählt haben, habe ich auch schon mal eher geglaubt, ohne das kritisch nachzuprüfen. Aber wenn man so ein bisschen erwachsener wird und auch so ein bisschen über die Welt erfährt, verstehe ich nicht, wie man so lange so krasse und extreme Meinungen haben kann.
Einfach auf andere mal
schieben will.
Durchatmen
und
drüber nachdenken. Aber nee, direkt.
Ja. Ist halt wohl so. Vielleicht sind die Menschen auch einfach böse.
Ja.
Naja. Gut, kommen wir mal zu den wichtigen Themen. Kartoffelautomat.
Man kann mit seinem Sturmgewehr im Wald keine Kartoffeln jagen. Es gibt so diese Momente, da weiß man halt nicht, wo kriege ich dann meine Kartoffeln her, wenn ich sie mir nicht jagen kann. Und zum Glück gibt es einen waffenfrei zu bedienenden Kartoffelautomaten. In Leersum.
Wir haben heute echt, Entschuldigung, wir haben heute echt komische Themen und dann auch furchtbar zusammengestellt.
Auf jeden
irgendwie,
Fall.
Irgendwie von, also das ist ja auf niemanden schuld, aber Jogi Löws Eier, das Schießen in Orlando und alles mögliche durcheinander gemischt. Aber
also ist das bei uns.
So sind wir halt.
Tja, es gibt jedenfalls einen Kartoffelautomaten. Sie hatten früher draußen einen Selbstbestimmungsstand in Leersen.
Achso, einfach nur ein Automat, wo der Kartoffeln dann
ja, so. Genau, früher hatten Selbstbedienungsstand, jetzt ist es ein richtig großer Automat mit verschiedenen Fächern, wo man bis zu 12,5 Kilo Kartoffeln verschiedenster Sorten, auch blaue Kartoffeln, rote Kartoffeln, direkt kaufen kannst. Leider aber nur von 7 bis 21 Uhr. Und wenn man mehr als 12,5 Kilo will, dann muss man doch klingeln. Ich fand es einfach sehr lustig, dass man einen Kartoffelautomaten hat. Aber ehrlich gesagt, ich hätte schon gerne mal ab und zu einen gehabt im Vergleich zu Kaugummiautomaten oder so. Wer braucht denn das? Ich brauche eher dringend mal Kartoffeln als ein Kaugummi.
In Japan gibt es Automaten, da kannst du getragene Unterwäsche kaufen.
Ja, ja, aber nicht zum Essen kochen. Leersen ist übrigens so halbwegs in der Nähe von Bremen.
Also das, ehrlich gesagt, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ich stand noch nie da und habe gedacht, boah, jetzt am Sonntag Kartoffeln, das wär's.
Aber also, das mit der getragenen Unterwäsche kannst du nachvollziehen.
Das kann ich nachvollziehen, wenn man irgendwo im Zug ausstieg, ICE und dann, oh, nein. Aber was ich wohl verstehen könnte, und da ist natürlich auch jetzt wieder, da werden manche auch wieder Kopfschütteln, wenn man einen Grillfleischautomaten für Wochenende hat, für Sonntag oder so, alle Geschäfte sind geschlossen und man kann sich dann so sein Grillfleisch da ziehen. Das ist doch mal was Wichtiges.
Ja.
Gibt's ja auch bei an manchen Metzgern. Ja, aber jetzt guck mal, während ist dieser Automat, ist der denn irgendwie erfolgreich? Ich meine, wenn ich jetzt Kartoffeln kaufen will, dann gehe ich irgendwo hier in Edeka oder keine Ahnung und kaufe mir einen Sack Kartoffeln und dann halten die auch eine Zeit lang.
Aber der Punkt von diesem Kartoffelautomaten ist ja, dass es nicht nur deine Sorte gibt vom Edeka, sondern auch mehrere Sorten direkt vom Bauern, die Familie Glocke da direkt anbaut. Und du weißt also, das kommt aus der Nähe, du hast die Kartoffeln da und nicht irgendwelche vom Edeka.
Ja, okay, und das ist ein Argument.
Schon, dass es was Besonderes ist.
Die Sache ist ja im Prinzip, glaube ich, auch, dass die einfach ihre Ruhe wollen und nicht ständig den Leuten Kartoffeln verkaufen, aber das auch dauerhaft anbieten. Also ist ja jetzt nicht nur wie beim Metzger, wenn der Metzger geschlossen hast, gehst du an den Automaten, um das Fleisch zu ziehen, sondern ja, da kannst du rund um die Uhr da an den Automaten oder sonst irgendwie was und die müssen sich nicht drum kümmern. In gewisser Weise kann ich das nachvollziehen, das ist eigentlich schon cool. Es ist halt, ich bin halt Stadtmensch und bei uns, ich weiß nicht, hier hat vor 10 Jahren oder so der letzte Bauer quasi zugemacht, der noch im Hof so sein Zeug verkauft hat.
Ich dachte, vor 10 Jahren hat der letzte Kartoffelautomat bei euch schon geschlossen.
Nein, hier gab es mal Blumen- und Kerzenautomat am Friedhof. Eine Friedhofsgärtnerei. Naja. Konntest du am Automat Blumen und Kerzen ziehen. Ich weiß das noch, weil ich als kleiner Junge den Muttertag vergessen hatte. Und dann bin ich früher aufgestanden, bin mit dem Fahrrad zum Friedhof gefahren, hab dort Blumen gezogen und bin dann wieder heimgefahren, hab's zu meiner Mutter gegeben. Zum Muttertag.
Ja. Ja, ich finde so Automaten aber schon allgemein gut. Besonders die in den Niederlanden. Die Kläppchenautomaten, wo dann immer so leckere Sachen drin sind. Febo oder so heißt die Kette, die das macht. Das gibt's in Deutschland viel zu selten.
Stimmt.
Da habe ich mir schon oft gedacht, also das ist jetzt quasi eine gratis Geschäftsidee für euch, bei so Saufmeilen, ne? Also ich bin da nicht, eigentlich nie, aber es gibt ja so in Städten irgendwie so Kneipen und keine Ahnung, da wäre doch sowas ein perfekter Standort für so ein Kläppchenautomat, oder? Wo man sich dann so eine Frikandel ziehen kann oder eine Frikadelle oder so, weil alle immer nach dem Alkoholkonsum Hunger haben. Warum gibt's das nicht in Deutschland?
Ja.
Bestimmt irgendwelche rechtlichen Gründe.
Wir haben halt Dönerbuden, die bis 3 Uhr morgens aufhaben.
Stimmt.
Siehste, Frikandel, wenn man Döner haben kann.
Stimmt. Jetzt habe ich Hunger auf Döner, verdammt.
Entschuldigung. Ja. Können wir gerade über noch eine Sache reden?
Ja.
Ich will die Stimmung nochmal kurz nach unten ziehen.
Okay.
Nur, das passt jetzt eigentlich ganz gut und nächste Woche wäre es vielleicht nicht mehr so passend. Bei dieser ganzen Sache mit dem Orlando-Shooting war ja auch das Schöne zu sehen, dass danach die Leute um den Block und Straßen lang angestanden haben, um Blut zu spenden.
Mhm.
Also, ne, das allein zu sehen, dass die ganzen Leute da gestanden haben, um halt. Okay, du bist schwul und das ist, ich habe damit vielleicht ein Problem, aber ich spende trotzdem Blut für dich oder sonst irgendwie sowas. Na, also ich meine, könnte es ja auch eine andere Reaktion gegeben haben von wegen, was wir vorhin schon gesagt haben. Da hat es die Richtigen erwischt und für die spende ich jetzt nicht Blut. So prinzipiell fand ich das gut, dass da wirklich große Bereitschaft war und nicht nur in Orlando, sondern überall in den USA, weil auch von anderen Städten das Blut dahin gebracht wurde. Was mir dann auch, was ich dann auch irgendwo gelesen habe und wo ich erst gedacht habe, ja, ist ja noch rückständig, dass Schwule selbst halt kein Blut spenden dürfen.
Ja.
Beziehungsweise es gab eine Blutbank, eine gewisse, wo das überhaupt verboten wurde, und es gab eine andere, wo du ein Jahr lang keinen Sex gehabt haben durftest, um Blut zu spenden. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist auch ein bisschen rückständig. Und dann ist mir aber aufgefallen, in Deutschland ist es prinzipiell ausgeschlossen. Das ist auch nichts mit dem Ja. Wenn du Sex mit Männern hast, gehörst du zu einer Risikogruppe und darfst kein Blut spenden.
Ja. Das ist Quatsch, ist das.
Hallo, wo sind wir denn hier?
Das finde ich auch. Jeder, der Sex hatte, sollte kein Blut spenden, weißt du?
Ja, also, weil die sind ja eine erhöhte Risikogruppe, obwohl das ja dann auch egal ist. Wenn, dann würde ich ja eher erstmal sagen, wer ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte. Und ja. Der Hintergrund ist halt unter anderem, dass man halt sagt, Schwule haben eine höhere Wahrscheinlichkeit für HIV und deswegen haben wir Angst vor HIV und haben Angst vor Schwulen und wollen deren Blut nicht.
Ich würde eigentlich davon ausgehen, dass bevor ich irgendwo Blut reinkriege, dass das nochmal getestet wird, oder?
Ja, die Sache ist nur, wenn die Infektion erst kurzfristig vorher war, dann kann man das noch nicht überprüfen. Also sie werden zwar getestet, aber wenn die Infektion jetzt mit HIV erst sehr kurzfristig davor war, dann kann das mit den Tests nicht festgestellt werden. Habe ich mir nämlich auch gedacht und habe das dann noch ein bisschen nachgelesen, was der Hintergrund da ist. Aber trotzdem kann man das ja erstmal anders formulieren und als ob andere. Das klingt alles so rückständig halt in vielen Dingen. Und es gibt auch durchaus Länder wie zum Beispiel Italien, Spanien, Portugal, Polen, wo dieser Ausschluss überhaupt nicht da ist. Und mittlerweile hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg im April letzten Jahres den generellen Ausschluss von
Homosexuellen.
Als Diskriminierung wegen der sexuellen Orientierung verboten. Dass das nicht mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union vereinbart ist und das Ganze nur nach individueller Befragung des Spenders gemacht werden kann. Also nicht pauschal, sondern dass man halt denjenigen dann fragt, haben sie jetzt, was weiß ich, gestern noch ungeschützten Geschlechtsverkehr. Und wurden dann die Mitgliedstaaten auch aufgefordert, das zu überarbeiten. Jetzt hat es Deutschland halt innerhalb von über einem Jahr noch nicht geschafft, das zu machen.
Gott.
Ja. Also die Begründung ist halt vom Paul-Ehrlich-Institut, dass 2/3 der HIV-neuinfizierten homosexuell aktive Männer sind. Und die machen aber nur ungefähr so 3-5% der Gesamtbevölkerung aus. Doch relativ viel. Und wenn Sie jetzt aber sagen, dass Sie diese Risikogruppe, die größte Risikogruppe ausschließen von der Spende, verzichten sie ja nur so auf 3-5% der potenziellen Spender. Ist ja nicht so viel. Und deshalb sagen sie, ja, ein bisschen Risiko runter und auf die verzichten wir dann halt. Wird schon klappen. Aber ich finde das auch total mies, das generell.
Aber ob das tatsächlich so zusammenhängt und ob dann die Leute, die gerade noch ungestützten Geschlechtsverkehr hatten und vielleicht auch um das Risiko wissen, am nächsten Tag Blut spenden gehen, bezweifle ich, ehrlich gesagt.
Ja, also.
Das machen sie halt manchmal auch aus prekärer Lage heraus. Nach der Spende bekommst du auch einen Zettel, wo du ankreuzen sollst, ob du halt wirklich willst, dass dein Blut für Patienten verwendet wird, weil wenn du halt weißt, oh, ich hatte ja vor 3 Tagen noch ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einem wahrscheinlich HIV-Infizierten in sonst was von einem Schwulenclub, aber ich brauche das Geld jetzt, dann kannst du ankreuzen, nein, soll nicht für Patienten verwendet werden und kriegst auch dein Geld für die Spende. Aber okay. Es wird trotzdem nicht verwendet.
Wusste ich nur gar nicht, ja.
Hast du schon mal gespendet?
Nee.
Du solltest. Ich denke auch, ich sollte nächste Woche nochmal spenden gehen. Das ist ja auch, glaube ich, noch eine schöne Idee für die Hörer.
Du darfst übrigens aber nicht spenden, du darfst nicht spenden, wenn du vom 1. Januar 1980 bis 31. Dezember 1996 insgesamt länger als 6 Monate in Großbritannien warst.
Großbritannien.
Und oder Nordirland.
Du darfst auch spenden, wenn du unter 50 Kilo wiegst oder homosexuell bist. Tja.
Ja. Oder wenn du Prostituierte bist oder Prostituierter. Oder wenn du häufig wechselnde Sexualpartner hast.
Ja.
Tja.
Gefängnisinsasse warst.
Aber ich denke halt auch, die Leute mit all den Medikamenten, den sie nehmen, dürfen dann trotzdem spenden. Und das bleibt ja weiterhin im Vollblut.
Ja.
Deshalb denke ich auch, dass es meine Motivation, spenden zu gehen, dass man wenigstens mal von einem jungen Mensch eventuell was kriegt.
Das ist meine Motivation, nicht spenden zu gehen.
Hä?
Die armen Empfänger.
Das mit
Denk mir, von mir würde ich das ja auch nehmen, weil junger Mensch, keine Medikamente, da freut sich irgendwer indirekt.
Ja.
Das mit dem Großbritannien war übrigens wegen Kreuzfeld Jakob, für die das interessiert. Rinderwahnsinn.
Jo, BSE.
Ja, wer weiß denn, wo die Rinder waren? Und du bewirbst hier noch Beef Jerky, ey.
Yeah.
Okay. Bevor wir hier auch rinderwahnsinnig werden, vor lauter Hass.
Geht Blut spenden. Tut nicht weh.
Ja.
Macht kleine Narben am Arm, aber damit kann man leben. Kann man sagen, man wäre Bahnheld.
Ja.
Also, nächste Woche? Schaffen wir das alle bis zur nächsten Sendung einmal Blut spenden zu gehen? Jetzt so ernsthaft als Brüllaffenaufgabe?
Ich nicht.
Ich weiß gar nicht, wo ich hier spenden kann. Ich muss gucken.
Musst du mal googeln, wo du hingehen kannst. Entweder beim DRK umsonst oder bei der HEMA gegen Geld. An großen Krankenhäusern, Universitätskrankenhäusern klappt das auch. Also zumindest Charité und UKE in Hamburg machen das.
Ich sehe schon, Unimedizin kann ich auch spenden.
Siehste? Kein Ding.
Ja, und früher habe ich das häufiger noch gemacht. Jo. Gut, dann sind wir am Ende dieser sehr wechselhaften Sendung. Oh, es tut mir übrigens leid, wenn ich so Folgen, wo ich mich aufrege, später noch nachhöre und ich höre, wie ich da so manchmal zusammenhangslos gesprochen habe. Das tut mir leid. Wenn ich mich aufrege, dann hat das manchmal nicht so Hand und Fuß bei mir.
Ja.
Und ich habe dann immer Angst, dass man mich irgendwie falsch verstehen könnte.
Ja.
Ja. Deswegen möchte ich auch nochmal betonen, ich habe das vorhin auch mit Ironie gesagt bei dieser Vergewaltigungsgeschichte.
Ja, das hat ja wohl jeder verstanden, denke ich.
Gut, hoffe ich sehr. Ich fand das nur so abstrus, so unglaublich, dass es sowas geben kann.
Ja.
Menschen.
Ja. Dann tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Soll ich euch noch einen schlechten Witz erzählen? Kommt
erzähl.
Moslem in die Bar und ruft: kostenlose Shots für alle.
Ich habe nicht verstanden, wer in eine Bar kommt.
Moslem.
Ach so, okay. Oh Gott.
Das ist so schlecht.
Dann beenden wir jetzt diesen Podcast. Tschüss.